Familienpolitik ist zurzeit in Deutschland hoch im Kurs. Und ich habe gedacht, ich nehme das mal zum Anlass, um mal ein paar Erläuterungen darüber loszuwerden, warum, zu welchem Zweck der Staat eigentlich Familienpolitik macht, was er mit der eigentlich bewirken will. Und bei der Gelegenheit ein paar theoretisch begründete und deshalb ziemlich hässliche Bemerkungen über diese Institution selber loszuwerden. Die Familie steht ja hierzulande hoch im Kurs, nicht nur bei der Politik, da wundert einen das weniger, sondern auch bei der normalen Menschheit. Da wundert es einen das eigentlich deswegen schon mehr, weil ja jeder in einer aufgewachsen ist und deswegen so ungefähr weiß, wie es da zugeht. Diese Tatsache scheint aber der Vorliebe für diese Institution wenig Abbruch zu tun. Und die Familienministerin bezieht sich auf diese Sachlage folgendermaßen. In einem Interview hat sie gesagt, ich zitiere, die aktuelle Shell-Studie bringt es auf den Punkt. Mit einem wirklich glücklichen Leben verbinden Jugendliche in erster Linie Familie. Aber sie wissen auch ganz genau, dass es nicht einfach ist, Ausbildung, Beruf, Partnerschaft, Karriere und Kindererziehung unter einen Hut zu bringen. Die Folgen dieser Skepsis sind hohe Kinderlosigkeit und das Verschwinden der Mehrkindfamilie. Das heißt, Familie ist nach wie vor zeitgemäß, aber die Rahmenbedingungen, die wir als Gesellschaft Familien im 21. Jahr zumuten, sind nicht mehr zeitgemäß. Die Familienministerin kommt also ausgesprochen familienfreundlich daher. Sie ergreift sehr verständnisvoll Partei für die wirklichen oder angeblichen Vorstellungen von Jugendlichen von einem wirklich glücklichen Leben und teilt bei der Gelegenheit mal kurz mit, dass die Gesellschaft, wie sie geht und steht, eine einzige Ansammlung von Zumutungen für die Verwirklichung dieser Vorstellungen ist. Sie gesteht ohne weiteres und ohne Umschweife zu, dass man sich in dieser Gesellschaft ganz schön reinhängen muss, wenn man den Ansprüchen von Ausbildung, Beruf, Gelderwerb und Privatleben genügen will, wenn man das alles unter einen Hut bringen will. Und sie gesteht auch zu, dass das hochgerühmte Privatleben, für das man diese Anstrengung doch recht eigentlich unternimmt, darunter ziemlich leidet und zu kurz kommt. Und dass Kinder mit diesem Kraftakt schon gar nicht vereinbar sind. Vorstellen, so sagt die gute Frau, mag man sich ja viel, was im Leben alles gehen soll, aber offenbar sind die Verhältnisse hierzulande nicht so gestrickt, dass diese privaten Lebensprogramme auch aufgehen. Und das gilt auch und erst recht, wenn man noch Kinder hat. Die Rede ist von einem Armutsrisikokind, was Leute haben, die sich neben allen anderen Anstrengungen und Zumutungen und Programm auch noch Kinder zulegen. Man könnte angesichts dieses Zitats ja schon Zweifel bekommen, ob es dann in diesem Laden tatsächlich um die Realisierung solcher privaten Programme geht und vielleicht auch auf die Idee kommen, dass es gar nicht so vernünftig ist, immerzu und gegen praktisch gemachte Erfahrungen mit Vorstellungen von einem glücklichen Leben durch die Welt zu rennen, die für deren Verwirklichung gar nicht gemacht ist. Aber auch die Schlussfolgerung will die Frau Familienministerin nun zu allerletzt hin. Sie bezieht sich ja positiv auf die Zwänge, sie sagt, die gibt es, so ist unsere Gesellschaft nun mal. Aber ein Problem hat sie schon, diese Zwänge führen dazu, Folge nennt sie das, dass in den Familien immer weniger Kinder auf die Welt kommen und das ist ein Problem. Sie behauptet, für die Familien, im Ernst aber nicht einfach bloß für sie, sondern eben auch für den Staat. Der beklagt nämlich fallende Geburtenraten und stellt fest, es werden immer weniger nachwachsende Deutsche geboren, die diejenigen ersetzen sollen, die älter werden und sterben. Wie gesagt, die Familienministerin trägt die staatliche Sorge über hohe Kinderlosigkeit als Problem vor, das Familien hätten. Sie geht einfach mal davon aus, dass die eigentlich schon gerne welche in die Welt setzen würden, das aber nicht zu den Lebensumständen passt, die sonst so herrschen. Und diese Schlussfolgerung, die die Leute aus der Sachlage ziehen, passt ihr nun wiederum nicht, weil die Nöte der Familien diese daran hindern, etwas für die Geburtenrate zu tun, an der dem Staat gelegen ist. Und aus dieser prinzipiellen Problemlage definiert die Familienpolitik ihre Aufgabenstellung. Sie will Familien dabei helfen, wieder mehr Kinder bekommen zu wollen. Und das dabei denkt sie gar nicht uneigennützig. Indem junge Paare ihre Glücksvorstellungen mit Kindern befriedigen, leisten sie ganz nebenbei, aber das ist der eigentliche Zweck, einen Beitrag zum staatlichen Interesse an mehr Nachwuchs. So ist es gedacht. Das ist das Programm und mit dem will ich mich in folgenden Schritten auseinandersetzen. Ich will erstmal die Frage beantworten, warum eigentlich, unter welchem Gesichtspunkt dem Staat die Zahl der Geburten als zu wenig unterkommt. Was ist eigentlich der Grund dafür, dass ein Staat wie die Bundesrepublik Deutschland einen Mangel entdeckt, wenn festgestellt wird, pro Frau werden, glaube ich, hierzulande nur noch 1,3 Kinder in die Welt gesetzt. Das ist, glaube ich, so der aktuelle Stand. Zweitens steht ja auch fest, wo jetzt diese Kinder herkommen sollen, die der Staat vermisst. Sie sollen von Familien produziert werden. Und deswegen ist es wichtig, sich mal anzuschauen, was das eigentlich für eine Institution ist, die diese Leistung zu erbringen hat, erbringen soll. Warum liegt eigentlich denn dem Staat so viel an der? Was tut er für sie? Was heißt es eigentlich, wenn es im Grundgesetz heißt, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Staates? So viel ist damit ja jedenfalls klar. Die Familie ist nicht einfach ein privater Lebensverband, sondern ein Rechtsinstitut. Und worum es bei diesem Rechtsinstitut geht, was das für eine rechtliche Einrichtung ist, dazu will ich im zweiten Punkt ein paar Überlegungen unterbreiten. Drittens will ich mich mit den Maßnahmen auseinandersetzen, die aktuell ergriffen werden, um dem Kinderwunsch von Familien auf die Sprünge zu helfen. Das sind vor allem ja zwei Maßnahmen im Gespräch bzw. schon beschlossen. Das eine ist das sogenannte Elterngeld und das zweite ist diese Erhöhung der Krippenplätze. Für beides sieht der Staat durchaus größere Geldbeträge vor. Und daran ist ja schon mal auffällig, dass diese Geldbeträge ein wenig im Widerspruch oder Gegensatz zu dem stehen, was sonst in der Sozialpolitik aktuell angesagt ist. Ansonsten heißt es ja, Sozialpolitik muss runtergefahren werden, alle sozialen Maßnahmen sind eigentlich Behinderungen der freien Verantwortung des Arbeitnehmers und Bürgers, seinen Pflichten nachzukommen. Hier scheint die staatliche Auffassung ein wenig anders zu sein. Die Frage ist, warum eigentlich? Und schließlich will ich noch ein paar Worte über die Debatte über das familienpolitische Leitbild verlieren, die ganze Familienpolitik aktuell beherrscht. Ihr habt ja sicher alle in der Zeitung gelesen, diesen Spruch von dem Bischof Mixer, die ganze Krippenplanung würde die Frau zur Gebärmaschine degradieren. Was klagt den Bischof eigentlich für ein Problem? Und was ist von den Argumenten zu halten, die ihm entgegengehalten werden? Diese vier Punkte will ich abhandeln. Gut. Also Punkt 1. Die Geburtenrate sinkt, die Deutschen sterben aus. Was ist daran eigentlich schlimm? Ich meine, wenn man das mal nüchtern betrachtet, könnte man sagen, die Autobahnen waren leerer, die Züge auch, es gibt wieder mehr Wohnungen. Ist es wirklich so, dass in diesem Land Leute fehlen? Für was eigentlich? Es gibt massenhaft Leute, die nicht benutzt werden und eben deswegen kein Geld haben. Überflüssige Bevölkerung nicht zu knapp. für irgendeine konkrete Funktion oder Aufgabe, die Leuten hierzulande gestellt ist, kann man aktuell im Moment wirklich nicht sagen, dass zu wenig Leute da wären. Das sieht die Politik aber anders. Die offizielle Bebilderung des Problems der Geburtenrate kennt auch jeder. Die geht so, dass man sich das vorstellen soll, dass auf jedem neu hinzukommenden deutschen Kind ein wachsender Rentnerberg lastet. Es wird ausgerechnet, dass wenn immer weniger Kinder geboren werden und die Zahl der Alten immer mehr zunimmt, dann am Ende diejenigen, die immer weniger werden, die Alten, die nicht mehr arbeiten und finanziert werden müssen, nicht mehr finanzieren können. Das heißt dann demografische Lücke, und vorstellen soll man sich das als ein quasi biologisches Verhältnis zwischen der Anzahl der Alten und der nachwachsenden Anzahl der Jungen. An diesem Bild stimmt nichts. Erstens einmal, wenn man das mal ganz tatsächlich sachlich betrachtet, ist es ein Unsinn zu behaupten, dass es nicht möglich wäre, die Leute, die auch in dieser Gesellschaft leben und arbeiten, mit allen Dingen des materiellen Daseins auszustatten, die es gibt. Die Produktivkraft der Arbeit leistet es längst. Und jeder weiß heutzutage ganz genau, dass der Grund, weswegen Leute an die notwendigen Mittel zum Leben nicht rankommen, nicht daran liegt, dass es die nicht gäbe, und zwar im Überfluss, und dass sie kein Geld haben, um sie zu kaufen. Die Möglichkeit, die Potenz, Leute mit allem Nötigen zu versorgen, hat diese Gesellschaft, aber diese Potenz ist eben gar nicht dafür da. Und insofern ist die Vorstellung, es gäbe zu wenig Leute, um in 50 Jahren die Alten mit materiellen Dingern ihres Gebrauchs zu versorgen, überhaupt kein Urteil über ein wirkliches Verhältnis der biologischen Zahl der Leute, sondern ein Urteil über die Produktionsweise, in der das auch gar nicht vorgesehen ist. Ein anderes sagt dieses Bild aber schon. Es stellt sich nämlich den Fortgang der kapitalistischen Gesellschaft genauso vor, wie diese Gesellschaft jetzt schon funktioniert. Wovon sollen die Rentner künftig leben? Ja, die sollen von dem gleichen leben, wie die Rentner hierzulande jetzt schon leben, nämlich von der gesamten Lohnsumme, die das Kapital an diejenigen zahlt, die arbeiten. Diese Lohnsumme soll reichen, nicht bloß für diejenigen, die arbeiten, sondern auch für die Alten, die nicht mehr arbeiten. Bei denen ist also offenbar auch unterstellt, dass genauso wie es jetzt ist, wenn die alt und verbraucht aus dem Produktionsprozess rauskommen, haben sie selbst kein Geld angespart, weil das ist bei ihrem niedrigen Lohn gar nicht möglich, stehen also arm auf der Straße und sind oft angewiesen auf eine staatliche Zwangsumverteilung von Geldern derjenigen, die da arbeiten, in ihre Kasse. Und dann ist, wenn die Zahl der Einzahler immer geringer wird, das Geld für diejenigen, die davon mit alimentiert werden müssen, immer weniger. Das hat mit einem biologischen Verhältnis aber überhaupt nichts zu tun, sondern zu tun mit der Art und Weise, wie hierzulande Lohn gezahlt und wie hierzulande Lohn sozialstaatlich verwaltet wird. Und drittens geht dieses Bild ganz selbstverständlich davon aus, dass alle, und das ist auch ziemlich kontrafaktisch gegenüber dem, was jetzt schon passiert, dass alle neu hinzukommenden Kinder und heranwachsenden Jugendlichen dann eben auch vom Kapital benutzt werden, also tatsächlich Löhne verdienen, die dann hinterher die Rentenkassen speisen sollen. Ein Sachverhalt, der ja jetzt schon nicht gilt und von dem gar nicht einzusehen ist, warum er in 50 Jahren dann gelten sollte. Also demografisch in dem biologischen Sinne ist an diesem Bild nichts. Die Wahrheit dieses Bildes ist ein eingeplantes und vorgesehenes Versorgungsverhältnis einer gesamten lohnarbeitenden Klasse vom Lohn der Arbeiter. Armut von Rentnern, weil ihr Lohn fürs Leben nach der Arbeit nicht reicht, und ein Staat, der dafür sorgt, dass der Lohn in dieser Weise reichen muss. Und dafür, so heißt es, haben die Leute dann da zu sein und dafür fehlen sie. Und das ist dann wiederum durchaus auch die Wahrheit an diesem Bild. Aber wie kommen denn die nachwachsen sollenden Kinder in diesem Bild vor? Sie kommen vor als Funktion für einen staatlichen Auftrag. Sie kommen vor als Funktion in dem Sinne, dass sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen sollen. Sie kommen als Funktion fürs Kapitalwachstum vor und sie kommen als Funktion für die Finanzierung der Gesamtsumme derjenigen, die von Lohn leben müssen, vor. Der Staat richtet das Verhältnis von Lohn und Rente als Haftungsverhältnis der Generationen ein und beschwert sich dann bei den Familien, wenn die Rechnung nicht aufgeht und dieses Haftungsverhältnis dann nicht so funktioniert, wie er es gerne hätte. Und daran kann man schon die ziemlich harte Wahrheit des Interesses des Staates an mehr Leuten entdecken. Das ist ein ganz simples Interesse am Volk als Ressource. Es sollen genug Leute da sein, und zwar nicht für irgendeine bestimmte Funktion, die man jetzt schon wüsste, sondern ganz prinzipiell immer genug für alle Bedarfe, die erstens das Kapital irgendwann mal haben könnte und die zweitens darüber hinaus der Staat selber hat, erstens in der Funktion des Staatsbürgers und des Militärdienstleistenden und dann drittens natürlich wiederum als Quelle für abermals nachwachsende Kinder. Die SZ drückt das so aus, ich zitiere: Denn wo keine Kinder geboren werden, da werden aus Kindern auch keine Arbeitskräfte, welche die Wirtschaft am Laufen halten. Diese Rechnung ist banal, das Ergebnis desaströs. Die Deutschen, die zur Wohlstandswahrung eine Gegenwart ohne Kinder bevorzugen, gehen in eine Zukunft ohne Wohlstand. Und das könnte man sich ja als Familie auch durchaus mal zu Herzen gehen lassen, wie hier über die Perspektiven über den Jungnachwuchs geredet und gedacht wird. Prospektive Arbeitskräfte braucht das Land, prospektiven Nachwuchs für staatliche und Kapitalfunktionen. Und dafür kann die Geburtenrate aktuell jedenfalls gar nicht hoch genug sein. Wer, wie die Politik, wie der Staat, so aufs Volk als Ressource setzt, als Grundlage des Staates neben dem Territorium, als die Leute, die diesem Staat, der Hoheit dieser politischen Gewalt unterworfen sind, ihm zugeordnet sind und deswegen für alles zur Verfügung stehen und zur Verfügung zu stehen haben, was er mit ihnen anstellen will, der hat nicht einfach ein Problem mit der Zahl der Leute. Denn wenn es bloß eine Frage der Zahl wäre, dann wäre ja überhaupt kein Mangel auf dieser Welt in Sicht. Es käme einem ja geradezu absurd vor. In anderen Weltgegenden wird Überbevölkerung bilanziert, da sind Leute zu viel, heißt es dauernd. In Deutschland gibt es Millionen von Arbeitslosen, die nachwachsende Jugend findet jetzt schon keine Lehrstellen und an den Grenzen Europas wird alles dafür getan, dass die Leute, die gern nach Europa, nach Deutschland kämen, möglichst ferngehalten werden und man lässt sie lieber im Mittelmeer ertrinken, als sie hier reinzulassen. Also bloß Quantität ist da offenbar gar nicht das Problem, weil Leute gäbe es genug, um diesen staatlichen Bedarf zu bedienen. Das ist schon etwas grundsätzlicher gedacht. Der Nachwuchs, den der Staat haben will, soll ganz eigener Nachwuchs sein, soll deutscher Nachwuchs sein. Er soll hineingeboren werden in den staatlichen Zwangsverband als einer sittlichen Gemeinschaft, nicht einfach als einer Quantität von Leuten, sondern einer Quantität von Leuten, die von Anfang an und im Grundsatz her und von der Einstellung und vom Wollen her sich von vornherein als Deutsche fühlen, als Deutsche aufführen und deswegen auch für die staatlichen Aufgaben bereitstehen, für die sie eingeplant werden. Das ist die Qualität am Nachwuchs, die der Staat will, damit die Leute, die Kinder, die da auf die Welt kommen, auch richtige, echte deutsche Staatsbürger sind und werden. Dass das darum geht übrigens, ich komme da später bei der Diskussion um das Familienleitbild nochmal auf diesen Punkt zurück, das kann man daran sehen, dass in der Statistik der Geburtenrate auch nach 3 Generationen noch festgehalten wird, welche der hier geborenen Kinder, selbst wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben, einen Migrationshintergrund haben. Da hält man das also offenbar für notwendig und sinnig, festzuhalten als Besonderheit an diesen kleinen Erdenbürgern, dass sie aus Familien kommen, die noch gar nicht so lange hier sind und bei denen man deswegen gar nicht so sicher sein kann, ob sie dann auch so echt deutsch sind und werden, wie man es von den Kindern da ganz eigenen will und bekommt. In dieser Bestimmung, in dieser qualitativen Bestimmung, ist die Zahl der Leute, die der Staat haben will, nicht auf irgendeine ganz bestimmte Funktion berechnet, sondern auf die Verfügbarkeit. Und diese Verfügbarkeit sehen Staaten als politische Gewalten nur gegeben, wenn nicht nur die Zahl stimmt, sondern wenn eben auch die Gesinnung, die Stellung, der praktische Standpunkt zum Staat stimmt. Und das ist der ganz elementare Rassismus auch des demokratischen Staates, dass er diese Eigenschaft an seinem Volk recht eigentlich wirklich nur gegeben sieht, wenn die Leute von Anfang an und von Geburt an auch hier zur Welt kommen und hier aufgezogen werden. Übrigens, eine praktische Seite dieser Grundlage des Staates im Volk und dessen Quantität könnte man ja jetzt beim Europagipfel studieren. Die Zahl der Bevölkerungsmitglieder spielt auch bei der Definition der Macht, die die einzelnen Staaten bezogen auf ihre Durchsetzung in Europa haben, soll eine anerkannte Rolle und wird als Rechengröße in die Umsetzung des Stimmenverhältnisses einbezogen. So ernst nehmen Staaten diese Zuordnung von Volk zu ihnen. Viele ganz deutsche Kinder. Und das heißt was? Und das sieht man gerade an der aktuellen Familienpolitik ganz deutlich. Weil wenn es nicht nur viele Kinder sein sollen, sondern Deutsche, nicht Ausländer, unsere, nicht Fremde, dann müssen es eben auch die richtigen Kinder sein. Und richtig, da hat jetzt die aktuelle Familienpolitik eine kleine neue Nuance in die Definition dessen eingeführt, was da richtig heißt. Richtige, gute, für den Staat brauchbare Kinder, so sieht es die Familienpolitik aktuell, sind solche, die es von ihrer Herkunft und von den Bedingungen ihres Aufwachsens her Gewähr dafür bieten, dass sie es auch schaffen, sich in der Welt von Kapital und Staat zurechtzufinden und erfolgreich einzufinden. Die Familienministerin, ich komme da später bei den Maßnahmen nochmal drauf zurück, ich will das nur hier schon bei der Bestimmung dessen, was eigentlich die Anforderung in Sachen Geburtenrate ist, schon mal erwähnen, um klarzustellen, wie da der staatliche Standpunkt aussieht. Die Familienministerin will mit ihren neuen familienpolitischen Maßnahmen ausdrücklich, ich zitiere, mehr gut ausgebildete junge Frauen und Männer zur Familiengründung animieren. Denn an einem Problem in unserem Land können wir nicht vorbeisehen. Je besser die Ausbildung der jungen Frauen und Männer, desto seltener entscheiden sie sich für Kinder. Es scheint also so zu sein, dass die Familienpolitik bei allem Interesse an der Quantität von Deutschen durchaus Unterschiede in der Qualität von Deutschen kennt und zwar Unterschiede, die aus der, sagt sie ja ganz eindeutig, Ausbildung der Eltern, aus der ökonomischen Stellung, die die Familien in dieser Gesellschaft haben, kommen. Und gerade von diesen Leistungsträgern, von denen die mit ihrer Arbeitskraft, mit ihrer Gesinnung, mit ihrem praktischen sich aufführen, die eigentlich staatstragenden Schichten sind. Von denen, sagt die Familienpolitik, gibt es immer weniger Kinder und das findet sie gar nicht gut. Und die möchte sie auch ausdrücklich zum Kinderkriegen animieren, die anderen eher weniger. Das ist eine durchaus interessante Auskunft über die Stellung, die praktische Stellung, die der Staat zu seinen Familien und zu dem Nachwuchs hat, den er sich bei denen bestellt. Erstens geht Frau von der Leyen und ihre Kollegen ganz selbstverständlich davon aus, dass die von ihnen selbst hergestellte finanzielle, ökonomische und sonstige Lage der verschiedenen Abteilungen der Bürger, dass diese Lage der feste Ausgangspunkt für die Frage ist, welche Kinder will man und von wem. Kinder sind ja nicht einfach ein Armutsrisiko, sondern Standort- und Sozialpolitik tun das ihre dazu, dass sie es ausdrücklich auch noch werden. Und das sind sie eben, darauf weist ja das erste Zitat schon hin, eben gar nicht bloß für diejenigen, die heutzutage die Politik selber ganz abfällig Unterschicht nennt. Es ist eben heutzutage gar nicht mehr die bloße Frage der Lohnhöhe, die das Kinder bekommen und aufziehen schwierig macht, sondern die ganze Art und Weise, wie der Arbeitsprozess, der Produktionsprozess, der Arbeitsalltag heutzutage organisiert ist, welche Anforderungen gestellt werden in Sachen Aus- und Weiterbildung, in Sachen Mobilität, in Sachen Jobwechsel von einem Tag auf den anderen. All das hat man zu bewältigen und mit dem hat man zurechtzukommen, wenn man dieser Gesellschaft vorankommen will. Und das passt nun eben zu einem irgendwie geordneten Familienleben wirklich nicht so recht. Das ist das eine. Und das zweite, wenn Kinder in diese Welt hineingeboren und für diese Welt aufgezogen werden sollen, dann wachsen eben auch die Anforderungen, die an die Kinder und Jugendlichen gestellt werden. Und dann wachsen auch die Anforderungen, die die Familien zu erfüllen haben, um ihren Auftrag anständiger Kindererziehung hinzukriegen. Und auch das ist der Familienpolitik durchaus bekannt. Auch darauf werde ich im letzten Punkt nochmal zurückkommen. Das alles ist selbstverständlich und einfach als Lage zum Ausgangspunkt der ganzen familienpolitischen Debatte gemacht. Die Neusortierung und Durchsortierung der arbeitenden Bevölkerung in Unterschicht und Besserverdienende, die zunehmenden Härten und Schwierigkeiten und Kompliziertheiten von Arbeitsleben und Privatleben, die Notwendigkeiten von Aus- und Fortbildung, von Arbeitsplatz und Ortswechsel, ihr kennt das ja alles. Aber nicht nur das ist unterstellt. Es ist auch unterstellt, ich erinnere nochmal an das Zitat, je besser die Ausbildung der jungen Frauen und Männer, desto seltener entscheiden sie sich für Kinder. Und das findet die Frau von der Leyen schlimm. Warum eigentlich? Ja, weil sie ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass die Frage, was aus einem Kind in dieser Gesellschaft wird, zu weiten Teilen steht und fällt damit, was die Eltern schon sind. Die geht einfach ganz selbstverständlich davon aus, dass die Herkunft, die Familie, in die man hineingeboren wird, die soziale Lage, in der die Eltern sich befinden, in der man selber in der Familie Kind ist, dass der maßgebliche Bestimmungsfaktor dafür ist, was aus den Kindern wird. Und das wird heutzutage, das war ja vor 30 Jahren mal ein bisschen anders, das wird heutzutage gar nicht in dem Sinne als Skandal betrachtet, sondern es wird gesagt, das ist eben so. Das kann man dann Statistiken lesen, wo dann drin steht, wie viele Arbeiterkinder es auf die Uni schaffen, Unterschicht bleibt Unterschicht in der dritten Generation, Sozialhilfeempfänger und so weiter und so fort. Steht alles rüttelbreit in der Zeitung. Und dann wird gesagt, das ist eben so, was aus dem Nachwuchs wird, sortiert sich maßgeblich danach, was die Eltern schon sind. Und wenn das so ist, ja, dann muss man natürlich dann auch dafür sorgen, dass der Nachwuchs an der richtigen Stelle zur Welt kommt und nicht dort, wo er eben diese Bedingungen gar nicht mitbringt. Das ist eine Art, die Art und Weise, wie sich der Staat in der Familienpolitik zur Klassengesellschaft bekennt. Die kapitalgewollte Hierarchie von Einkommen und Lebensbedingungen ist die Hierarchie, in der der Nachwuchs hineingeboren wird. Den finden Familien vor, in die sortieren sie sich ein. Und ebenso sind dann auch die Kinder einsortiert und darauf bezieht sich die Familienpolitik und guckt, was sie da beitragen kann, um diese Lage familienfreundlicher, hauptsächlich eben für diejenigen zu gestalten, von denen sie eben den Nachwuchs haben will. Richtige Kinder heißt zuallererst bei der modernen Familienpolitik Kinder von den richtigen Eltern. Wenn die sich in der Konkurrenz danach sortieren, wozu sie es bringen, dann muss sich die Familienpolitik eben auch überlegen, bei wem speziell sie den Kinderwunsch fördern will. Und deswegen gibt es zusätzlich zur Familienförderung in Form von Elterngeld und Kinderkrippen auch noch eine Abteilung Familienpolitik, die notwendig dazugehört, nämlich die Abteilung Familienpolitik, wo sich um die Familien und die Kinder gekümmert wird, die ganz offensichtlich zu diesen staatstragenden Schichten, das sagt ja schon das Wort Unterschicht, nicht dazugehören. Familien, die als Familie nicht so funktionieren, wie der Staat es von ihnen will, die Mittel und Fähigkeit nicht aufbringen, um die ihnen aufgetragene Aufgabe des Kinderaufziehens zu bewältigen. Und für diese Abteilung Familien heißt die staatliche Antwort hauptsächlich Kontrolle. Darauf werde ich im dritten Punkt auch nochmal zurückkommen. Gut, das ist das Programm. Mehr Kinder von den richtigen Eltern, Förderung dort, wo die Geldhebel des Staates die Chance bietet, Paare zur Produktion von mehr Kindern zu bewegen. Kontrollmaßnahmen dort, wo die Familie ganz offensichtlich, wie es so schön heißt, versagt und wo dann geguckt werden muss, wie dann mit den Folgen dieses Versagens staatlich umgegangen wird. Ich komme zum zweiten Punkt. Aus dem Ganzen ist ja schon ersichtlich, dass der Familie vom Staat eine ziemlich anspruchsvolle Leistung abverlangt wird. In dieser Einrichtung, in dieser gesellschaftlichen Institution, kommen die Kinder nicht nur zur Welt, das ist halt so, sondern das ist auch der gesellschaftliche Ort, wo in den ersten Lebensjahren maßgeblich die Erziehung der Kleinen stattfindet. Und das soll auch so sein. Das ist quasi die Grundprämisse, von der die ganze Familienpolitik nicht bloß ausgeht, sondern die sie auch sehr schätzt und die sie deswegen auch schützt und fördert. Dabei ist klar, das Bedürfnis nach einer privaten Lebensgemeinschaft, das hat nicht der Staat erfunden, das zwingt dazu, zwingt er auch niemanden. Das findet er halt vor. Kinder stellen sich ein oder auch nicht. Und dann erziehen die liebenden Eltern nach bestem Wissen und Gewissen den Nachwuchs, was denn auch sonst. Dazu muss der Staat nicht nur niemanden zwingen, das liegt ihm auch vollkommen fern. Bloß, dass man auch nur eine Sekunde allein gelassen würde mit dem Beschluss, jetzt tue ich mich mit jemandem zusammen, gründe einen Hausstand und dann überlegen wir uns, ob wir vielleicht auch noch Nachwuchs bekommen. Das ist nun auch nicht der Fall. Kaum hat man sich zusammengetan, geht man, ob man will oder nicht, lauter staatlich per Recht und Gesetz definierte Verpflichtungsverhältnisse an, denen man sich nicht entziehen kann. Lebensgemeinschaften, und das meint der Staat, wenn er sagt, er stellt die Familie unter seinen besonderen Schutz, sind von vornherein ein staatlich definiertes Rechtsverhältnis. Und wenn man sich mal anschaut, worin dieses Rechtsverhältnis von Staats wegen besteht, dann ist es auch nicht so schwer zu ermitteln, was der Staat eigentlich von diesem privaten Lebenszusammenhang will. Ich will das einfach mal an ein paar elementaren Punkten des Familienrechts erläutern. Die Unterhaltspflicht. Unterhaltspflicht ist eine sehr interessante Pflicht. Weil zunächst mal könnte man ja sagen, was heißt hier eigentlich Pflicht? Also wenn ich mich mit jemandem zusammentue und den mag und mit dem zusammen sein will, dann werde ich mich ja auch wohl um ihn kümmern. Und das ist ja sogar auch im Familienrecht der Ausgangspunkt, dass die Lebensgemeinschaft namens Ehe oder auch außereheliche Gemeinschaft eine Zugewinngemeinschaft ist. Da gilt eben das private Eigentum so gar nicht, wie es sonst in Konkurrenzverhältnissen, in Verhältnissen der Privaten zueinander überall gilt. Es gilt dafür aber was anderes, nämlich die staatlich gegebene Verpflichtung der Fürsorge für den anderen, und zwar ganz getrennt und unabhängig davon, ob der ursprüngliche Wille und die ursprüngliche Fähigkeit, diesen Unterhalt überhaupt, zu dieser Pflicht überhaupt zu erfüllen, überhaupt noch vorhanden sind. Der Staat macht sich, wenn er Lebensgemeinschaften, Ehen, wechselseitig unterhaltspflichtig macht, weder vom Wollen noch vom Können der Beteiligten abhängig. Der sagt, ihr habt euch zusammengetan, prima, dann weiß ich eine Aufgabe für euch, sorgt gefälligst ab sofort füreinander, und zwar gleichgültig dagegen, ob eure Mittel reichen, wie die überhaupt aussehen und ob ihr überhaupt noch irgendwas miteinander zu tun haben wollt. Der Staat hat also offenbar ein sehr großes Interesse an der Familie als einem funktionierenden Reproduktionsverband. Dabei ist ihm die Zuneigung, die der Ausgangspunkt gewesen sein mag, der Ausgangspunkt und der Anknüpfungspunkt, aber überhaupt nicht der Grund für das, was er den Leuten dann aufheizt. Pflicht ist auf jeden Fall, mit dem alleine oder gemeinsam Verdienten auszukommen. Und wenn man das nicht schafft und wenn das nicht geht und wenn man das nicht will, dann kann man sogar das Recht auf Unterhalt gegenüber dem ehemaligen Spusi vor Gericht austragen. Ein wahnsinniger Schutz. Erst zwingt der Staat die Leute dazu, mit dem Geld für sich zu sorgen, entledigt sich damit übrigens auch, weiß auch jeder, einer ganzen Abteilung sozialstaatlicher Fürsorge, indem er die einfach in die Zuständigkeit der Familien verlegt und erlaubt dann gnädig den Beteiligten, wenn der eine nicht mehr will oder nicht mehr kann, den dann dafür haftbar zu machen, dass die eigene Notwendigkeiten nicht genügt wird. Die Unterhaltspflicht, und das ist übrigens bei allen Maßnahmen im Familienrecht so, unterstellt lauter Gründe dafür, dass das eingangs vorhandene Interesse daran, mit dem anderen und für den anderen zusammen sein Leben zu organisieren, entfallen ist, und stellt klar, dass der Staat eben davon gar nichts abhängig machen will, sondern dass er interessiert ist an der Funktion dieses Verbands für die Aufrechterhaltung der Reproduktion der an ihr Beteiligten. Denn das ist ja die andere Seite der Unterhaltspflicht. Ob das Geld, was die Leute da haben und mit dem sie zurechtkommen müssen, reicht oder nicht, geht ihnen ja freundlicherweise gar nichts an. Das ist eine Sache, die die Leute mit dem Kapital und dem Arbeitsmarkt auszumachen haben. Wofür sie ihr Geld ausgeben, ist dann aber schon keine Privatsache mehr, sondern da ist gleich von vornherein klar, da gibt es Prioritäten und die entscheiden nicht die Individuen, sondern die staatliche Verpflichtung der Fürsorge. Und das ist auf seine Weise ein zweites Bekenntnis des Staates zur Klassengesellschaft in der Familienpolitik. Die private Bewältigung der vom Kapital produzierten Lebenslagen ist die Dienstleistung, die der Staat der Familie aufhalst. Die Leute haben nicht nur einen Dienst zu erbringen nach der Seite der Arbeit fürs Kapitalwachstum, sie haben auch selbstständig und selbstverantwortlich dafür zu sorgen, dass sie mit dem Geld und mit den Lebensumständen zurechtkommen und funktionieren, die das Kapital ihnen serviert. Und die Familie plant der Staat dafür ein, damit diese Reproduktion auch unter den härtesten Bedingungen des Kapitals selbst klappt. Und weil es das natürlich dauernd nicht tut, eben deswegen gibt es sozialstaatliche Hilfen, Kompensationen, die das Zurechtkommen mit der privaten Bewältigung der Reproduktion erleichtern sollen. Das ist der erste Auftrag des Staates an die Familie, Sicherstellung, dass das Privatleben auch wirklich die Funktion erfüllt, für das es staatlicherseits da ist, nicht fürs Vergnügen der nach der Arbeit Freigesetzten, sondern fürs Funktionieren der Reproduktionsnotwendigkeiten, damit man dann am nächsten Tag wieder frisch, fromm, fröhlich, frei auf der Matte steht und nicht irgendwo unter der Brücke liegt. Die zweite Aufgabe, die der Staat für die Familie vorgesehen hat, ist die Aufzucht seines Nachwuchses. Und ich betone jetzt mal seines, weil wenn Leute Kinder kriegen, kriegen sie das ja nicht deswegen, weil der Staat die Geburtenrate höher haben will, sondern weil sie eben meinen, dass sie das gerne hätten oder es passiert halt auch einfach so. Das ist aber dem Staat auch vollkommen wurscht. Vom Zeugungsakt an ist nämlich das Kind, das Verhältnis der Eltern zum Kind überhaupt kein Privatverhältnis zwischen den Beteiligten mehr. Das fängt ja schon mit dem sogenannten ungeborenen Leben an. Ob und wann und unter welchen Bedingungen Frauen Kinder kriegen wollen, nicht wollen, müssen, ist eine staatliche Definition. Dafür gibt es hierzulande den Paragraphen 218. Der Staat behält es sich vor, die Gesichtspunkte zu definieren, unter denen er es Frauen freundlicherweise erlaubt, ein Kind nicht auszutragen, was sie nicht haben und nicht gebrauchen können. Er macht ein fiktives Rechtsverhältnis aus dem ungeborenen Kind und der Mutter und ahndet es als Rechtsverletzung in verschiedenen kapitalistischen Staaten unter verschiedenen rechtlichen Regelungen, wenn Frauen sich an die staatlichen Vorschriften in dieser Frage nicht halten. Man kann also sehen, dass der Staat auch in dieser Frage sehr elementar, sehr fundamentalistisch ist. Er betrachtet tatsächlich Kinder vom ersten Moment an, auch bevor sie schon auf die Welt sind, als seine in seine Zuständigkeit fallende neue kleine Staatsbürger, als zwar noch gar nicht vorhandene und wirklich existente Rechtssubjekte, aber als prospektive Rechtssubjekte und als solche eben seines Schutzes bedürftig, auch und gerade gegen die Mutter, die vielleicht von diesem staatlich gewollten Rechtssubjekt gar nichts wissen will. Und das geht natürlich genauso weiter, wenn das Kind auf die Welt ist. Mit wem ein Kind überhaupt verwandt ist, ist nicht einfach eine Frage des biologischen Verhältnisses, sondern auch eine staatliche Definition. Bis vor einigen Jahren war es ja in Deutschland so, dass bei sogenannten unehelichen Kindern der Vater mit dem Kind überhaupt nicht verwandt war, jedenfalls rechtlich nicht. Auch da merkt man, das hat mit Biologie alles nicht das Geringste zu tun, sondern sämtliche Vorschriften in dieser Hinsicht dienen dazu, die eindeutige rechtliche Verantwortung für das neu auf die Welt gekommene Wesen zuzuordnen und ein oder beide Elternteile für dessen zukünftige Entwicklung haftbar zu machen. Eine aktuelle besonders ekelhafte Form, die dieses Rechtsverhältnis annimmt. Ist die interessante Erfindung der Babyklappe. Es gibt nämlich Krankenhäuser, die festgestellt haben, dass Frauen, die Kinder kriegen, mit denen sie nicht zurechtkommen, die meinen, es wäre doch eine soziale Tat, wenn man es denen ermöglichen würde, diese Kinder anonym und ohne Angabe der Personalien irgendwo abzulegen, dass es immerhin besser wäre, als wenn sie sie umbringen. Das ist übrigens die Alternative, mit der da ernsthaft kalkuliert wird. Es gibt aber ein Problem. Und das Problem ist nämlich, dass das rechtswidrig ist. Man könnte ja denken, ja, was Vernünftigeres kann so ein armes Mädchen ja auch wirklich gar nicht tun, als dann eben zu sagen, ja, ich kann für das Kind nicht sorgen, dann bringe ich es eben irgendwo hin, wo es Leute gibt, die dafür sorgen, also tue ich das auch. Die Frau begeht damit einen Verstoß gegen das Recht, das Kindesaussetzung ist ein Vergehen. Und das Krankenhaus verstößt ebenfalls gegen das Recht, weil es eigentlich die Frau festhalten müsste, ihre Personalien aufnehmen und das der Polizei melden. In diesem Fall hat der Rechtsstaat ein Einsehen und lässt das soziale Argument vor dem rechtlich Herrschenden gelten. Aber man kann daran sehen, wie ernst der Staat den Standpunkt der Haftung und der Verantwortlichkeit nimmt, wie fundamentalistisch er den meint, dass er diese Verantwortlichkeit und diese Haftung überhaupt nicht in irgendeiner Weise abhängig macht von finanziellen oder sonstigen psychischen, physischen Voraussetzungen derjenigen, die Kinder in die Welt setzen. Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich und das ist nicht einfach ein so bloß dahergesagtes moralisches Gebot, sondern ein wirkliches rechtliches Verhältnis, unter das Eltern gestellt sind und das sie hart zu spüren bekommen, wenn sie den staatlichen Ansprüchen bezogen auf die Wahrnehmung dieser Verantwortlichkeit nicht nachkommen, aus welchen Gründen auch immer. Es ist also keineswegs so, dass der Staat einfach Verhältnisse, die die Leute sowieso miteinander eingehen, irgendwie auch noch in Paragraphen gießt. Übrigens, wenn es so wäre, könnte er sich das ja auch sparen. Sondern sämtliche Paragraphen, die er dort verfügt und erlässt, machen aus den privat eingegangenen und privat betriebenen und privat organisierten Verhältnissen Rechtsverhältnisse zwischen den Beteiligten, Verpflichtungsverhältnisse, die aufeinander in einer ganz anderen Eigenschaft verpflichten, als der, in der sie vielleicht mal sich mal zusammengetan haben, nämlich verpflichten, bezogen auf die Leistung, die die Familie als Reproduktionsverband und als Kinderaufzugsstätte zu leisten hat. Die Familie, das wird daraus dann nämlich auch noch klar, ist eben ein Rechtsinstitut besonderer Art. Sie ist nämlich als Rechtsinstitut sowas wie ein sittlicher Verband. Das ist übrigens die Wahrheit an dem Spruch, dass die Familie die Keimzelle des Staates ist. Damit ist eben nicht bloß gemeint, dass sie in biologischer Hinsicht eben Staatsbürgernachwuchs produziert, sondern Keimzelle meint ganz ernsthaft, die Familie ist der Ort, wo die Kinder die Grundprinzipien des gültigen gesellschaftlichen Zusammenlebens in Elementarform lernen und lernen sollen. Wo sie lernen sollen, was man in dieser Gesellschaft darf und was hier verboten ist, wem gegenüber man Rechtsansprüche anmelden darf und wann man lieber die Klappe hält, was man wissen muss und was man sich auch sparen kann. Alle Sorten Konkurrenztechniken, alle Sorten moralischer Beurteilung der Welt, alle Sorten Umgangsweisen, die in dieser Gesellschaft zwischen Personen so üblich sind, im Privatleben und im gesellschaftlichen und beruflichen Verkehr, die sollen, und das tun sie auch, Kinder in ihren Elementarformen, in ihrer elementaren Gestalt, dort lernen, wo sie auf die Welt kommen und von den Eltern betreut werden. Der Staat ist eben nicht bloß daran interessiert, dass Kinder überhaupt auf die Welt kommen, sondern er will ja funktionstüchtigen Nachwuchs. Und funktionstüchtig zu werden in dieser Gesellschaft, dazu gehört schon einiges. Und die Familie ist in den ersten Lebensjahren die zuständige Instanz, in der die Grundprinzipien von Moral, Anstand, Erfolgsdenken, Konkurrenzstreben und was alles dazugehört, vermittelt werden und vermittelt werden sollen. Und dass Eltern das übrigens tun, dazu gehört gar nicht viel. Ihnen bleibt nämlich weitgehend zunächst mal gar nichts anderes übrig. Alle Eltern wollen selbstverständlich, dass ihre Kinder in dieser Welt zurechtkommen. Alle Kinder wollen, dass sie mit den Institutionen zurechtkommen, in die sie nun mal hineingestellt werden. Erstens die Familie selber, dann die Schule, dann der Supermarkt, in dem man sich nicht einfach was aus dem Regal nehmen soll, darf und so weiter und so fort. Und insofern ist quasi die Moral, die man als kleines Kind schon lernt, mit ziemlicher Notwendigkeit auch genau die, die man braucht und haben muss, um in den weiteren gesellschaftlichen Zusammenhängen zurechtzukommen. Aus rein privatem Interesse, früher mal gegossen in den Satz, unsere Kinder sollen es einmal besser haben als wir, aus rein privatem Interesse am Fortkommen dieser Kinder, daran, dass sie es in der Gesellschaft zu etwas bringen, dass sie sich bewähren in den Institutionen, in die sie hineingestellt werden, ebenso wie es ihre Eltern ja auch versuchen, machen die Eltern zunächst mal durchaus genau das, was der Staat von ihnen will, nämlich eine Art Zurichtung ihrer Kinder fürs Funktionieren in den Einrichtungen, die für sie auf sie warten, in denen sie sich zurechtfinden sollen. Allerdings verlässt sich der Staat überhaupt nicht darauf, dass das, was Eltern, was Privatpersonen so an Vorstellungen davon haben, wie Kindererziehung am besten geht, dass das nun schon automatisch mit dem zusammenfallen würde, was er von seinem staatsbürgerlichen und Arbeitskräftenachwuchs will. Aufsicht, Kontrolle, jede Menge geistig-moralischer Bearbeitung findet ununterbrochen statt, und zwar immerzu mit dem Zweck, eine Identität herzustellen zwischen dem, was so in den privaten vier Wänden an Kinderaufzucht stattfindet, und den staatlichen Ansprüchen daran, was Kindererziehung zu leisten hätte. Und so ganz, das weiß ja auch jeder, passt das sowieso nie zusammen. Es ist eben keine Privatsache, wie die Familie ihren Dienst am brauchbaren staatlichen Nachwuchs tut. Da wird ihr dauernd reingeredet, da werden Eltern Ratschläge, Vorschriften, Handreichungen gegeben, um die richtigen Einstellungen, die richtigen Standpunkte, die richtigen moralischen Versatzstücke zu vermitteln, die gerade gefragt sind. Und deswegen gehört eben zur Familienpolitik die Debatte um ein zeitgemäßes Familienbild notwendig dazu. Es wird eben ununterbrochen die Frage erörtert, wie eigentlich der Wille zur Familie und zum Kind aussehen soll, wie er sich betätigen soll, damit er die Leistung bringt, die das Gemeinwesen von ihr erwartet. Und die materielle Ausstattung der Familien, die kommt in dieser Debatte durchaus vor, nämlich als eine Bedingung dafür, dass Familien ihre Sache gut machen. Beziehungsweise, und das ist in der aktuellen Familienpolitik die Betonung, als Hebel, um dafür zu sorgen, dass Familien in ihrer Planung von Kinderkriegen und Kinderaufzucht mit den Wünschen entsprechen, die der Staat in dieser Hinsicht an sie hat. Was da für Ideologien unterwegs sind im Einzelnen, werde ich im letzten Punkt nochmal im Einzelnen erörtern. Ein Punkt kann man an dieser Stelle aber schon ganz grundsätzlich sagen. Dieser ganzen Debatte liegt eine fundamentale Ideologie immer schon zugrunde, nämlich die, dass es auf die Vermittlung der nötigen Techniken des Konkurrierens, des sich Einstellens auf Lebenslagen, des sich ein Bild machen, des ein richtiges Bild machen von den Anforderungen, die an einen gestellt werden, die letztlich den Erfolg garantieren. Diese Vorstellung, Erziehung wäre sowas wie die Vermittlung einer Einstellung, einer richtigen Stellung zu den Anforderungen, und wenn man die hätte, dann würde man es im Leben auch zu was bringen. Die beherrscht erstens die ganze politische Debatte in Sachen Familienbild, die beherrscht aber auch die Familienpolitik selber in der Frage, was sie sich für Aufgaben setzt, worin sie die Familie unterstützen und was sie für sie tun muss. Der Staat instrumentalisiert die Zuneigung von Paaren füreinander und für ihre Kinder für ein ganz anderes Programm. Er legt es in ihre Privatverantwortung, wie es um seine Grundausstattung mit neuem Volk bestellt ist. Und das ist in gewisser Hinsicht ein doppelter Zynismus. Denn die Nöte, mit denen sich Familien in dieser Frage herumzuschlagen haben, die sind ja durch die Anforderungen produziert, die der Staat an sie stellt. Probleme der Bewältigung von Lebenslagen, Probleme der Bewältigung der Verantwortung, die die Familien für ihre Kinder haben und übernehmen, haben sie ja nur deswegen, weil sie diese Verantwortung für und in einer Gesellschaft wahrnehmen müssen, in der die Zwänge des kapitalistischen Arbeitsmarkts ihre Lebensumstände bestimmen. Mit welcher Ausstattung an Finanzen, an Zeit, an Bildung die Eltern diese Verantwortung übernehmen, das geht ja, habe ich im Ausgangspunkt ja schon gesagt, den Staat nichts an, das überlässt er freundlicherweise der Konkurrenz. Dass unter all diesen Bedingungen die Heranbildung von funktionstüchtigen jungen Arbeitskräften und Staatsbürgern gelingen soll, an diesem Anspruch lässt der Staat aber überhaupt nicht locker, wenn er feststellt, dass die Familien ihn gar nicht bewältigen. Im Gegenteil, dass Familien massenhaft an diesem Auftrag scheitern, das ist überhaupt der ganze Ausgangspunkt der Familienpolitik, deswegen gibt es sie überhaupt. Deswegen gibt es Kompensationsleistungen, Förderung, moralische Betreuung, Kontrollveranstaltungen, weil die Anforderungen, die der Staat, das Kapital stellen, die Verantwortung, die da wahrgenommen werden soll, eben von vorn bis hinten lauter Lagen produziert, an denen die Familie ihre entsprechenden Krisen erfährt. Was der Staat also im Grundgesetz unter seinen besonderen Schutz stellt, ist nicht das private Interesse derjenigen, die zusammenleben, sondern sein Rechtsinstitut namens Familie. Und dabei bleibt es natürlich dabei, und damit komme ich zum dritten Punkt, dass es die private, aus Neigung und subjektiver Lebensberechnung entspringende Entscheidung der Leute ist, ob sie unter diesen Bedingungen Kinder kriegen wollen oder nicht. Wenn der Staat seine Bürger also dazu bewegen will, sein Interesse an Nachwuchs zu befriedigen, dann kommt er nicht umhin, diesen Neigungen und Berechnungen ein Stück weit Recht zu geben, um sein Interesse in sie einzubauen. Das ist übrigens der ganze Grund dafür, warum in der Familienpolitik tatsächlich dann auch mal ein paar finanzielle Mittel fließen, wo in anderen Bereichen der Sozialpolitik die gar nicht vorgesehen sind. Ja, wenn es die private Entscheidung der Leute ist, ob sie so tun, wie sie sollen, dann muss auch ihr Lebensprogramm es hergeben und dann ist das manipulatorische Interesse des Staates, was kann ich denen dann für Angebote machen, da stimmt das mit dem Angebot tatsächlich nur ein Stück weit, damit das, was ich von denen will, in deren Lebensprogramm passt. Gut, ich komme jetzt zu den Maßnahmen, die sich die aktuelle Familienpolitik für dieses Programm ausgedacht hat. Erstens ist ja schon auffällig in dem Ausgangspunkt von dem Zitat von der Leyen. Sonst ist es ja in der Sozialpolitik üblich geworden, die Leute dafür verantwortlich zu machen, dass sie nicht das bringen, was der Staat von ihnen will. Ne? Ihr könnt euch erinnern, Hartz IV fordern und fördern. Woran liegt es, dass die Leute keinen Arbeitsplatz finden, weil sie zu viel Geld bekommen und immer nur in der sozialen Hängematte rumliegen? Also muss man ihnen was wegnehmen, dann entwickeln sie wieder Verantwortung für sich selber und machen sich auf die Suche. Eindeutig, wenn man es mal von der Schuldfrage her sieht, aber auch von der praktischen Zuweisung dessen, wer da was tun soll, ist da der Standpunkt, Schuld am Nichtfinden eines Arbeitsplatzes ist derjenige, der keinen hat, weil er hat sich dafür nicht genug reingehängt. Man unterstützt ihn dabei, sich reinzuhängen. Bei der Familienpolitik ist ideologisch betrachtet der Ausgangspunkt schon ein wenig anders. Da gibt der Staat sich die Schuld daran, dass die Familien nicht tun, was sie sollen. Der sagt nicht, der schwingt nicht die Moralkeule und sagt, die kommen einer Pflicht nicht nach, sondern, Eingangszitat, gibt sich ganz verständnisvoll und sagt, na, das ist ja aber auch schwierig unter gegenwärtigen Bedingungen, was können wir denn da tun, um den Leuten diese Bedingungen so aushaltbar zu machen, dass da Kinder wieder reinpassen. Dabei kommen die Lebensverhältnisse, unter denen die Leute da leben, durchaus ausgiebig zur Sprache. Aber eben, wie ich schon gesagt habe, als Bedingung, gute oder schlechte, dafür, dass auch noch ein oder zwei oder am besten mehr Kinder gehen. Die erste Maßnahme, die sich die Politik da hat einfallen lassen, ist dieses sogenannte Elterngeld. Ich habe ja das Zitat am Anfang schon vorgelesen. Das Elterngeld, um es einfach nochmal sachlich zu sagen, tritt oder ist seit dem 1. Januar dieses Jahres an die Stelle des bisherigen Erziehungsgeldes getreten. Das bisherige Erziehungsgeld haben einkommensunabhängig alle Eltern bekommen. Das Elterngeld ist aufs Einkommen bezogen und das wird von der CDU ausdrücklich so begründet. Zum ersten Mal in unserer gesamten Familienförderung geben wir mehr Geld für die Rechtsanwältin als für die Rechtsanwaltsgehilfin, wenn sie schwanger wird. Und das bisherige Erziehungsgeld wird abgeschafft, ich zitiere, weil es bildungsfernen Schichten die Entscheidung zum Kind zu sehr erleichtere, aber für berufstätige Frauen kein Anreiz sei, sich für ein Kind zu entscheiden. Das sind ja mal klare Worte. Das ist gar nicht kritisch gemeint. Als ich das Zitat übrigens das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das sei kritisch gemeint. Wir geben mehr Geld für die Rechtsanwältin als für die Rechtsanwaltsgehilfe. Das ist aber überhaupt nicht kritisch gemeint, sondern soll gesagt werden, genauso ist es gemeint. Und dass es genauso gemeint ist, das unterstreicht dann nochmal das zweite Zitat. Hier soll sortiert werden, eben mit dem Argument, diejenigen, die als bildungsferne Schicht Kinder in die Welt setzen, bei denen fördert man das bloß noch und bei denen kann man sich gar nicht drauf verlassen, eher im Gegenteil, dass die überhaupt in der Lage und willens sind, Kinder entsprechend großzuziehen, wie wir sie haben wollen. Also einerseits ein sehr hartes Manipulationsideal. Die Familienpolitik denkt offenbar tatsächlich so. Wenn man die Zuwendung, die man den Eltern gibt, so gestaltet, dass sie tatsächlich ansatzweise die Form eines Einkommens haben, wenn sie nicht bloß eine Kompensationsleistung für eingegangene Härten darstellt, sondern tatsächlich sowas wie ein Ersatz für Einkommen, was in der Zeit entfällt, dann wäre das doch ein brauchbarer Hebel, um den, das ist ja die Ausgangstheorie, eigentlich vorhandenen, aber nicht betätigten Kinderwunsch in die Welt umzusetzen. Und diese Berechnung, da hat die Familienpolitik natürlich auch wiederum vollkommen recht, diese Berechnung können überhaupt nur Familien machen, die ein halbwegs brauchbares Einkommen haben. Bei allen anderen zieht eine solche Förderung sowieso nicht. Und deswegen ist sie für die auch nicht vorgesehen. Es gibt eine Untergrenze des Elterngeldes, ich glaube, die liegt bei 300 Euro für Leute, die eben nicht berufstätig sind. Aber im Wesentlichen ausgerichtet ist diese ganze Maßnahme eben tatsächlich als Einkommensersatzmaßnahme und nicht als Kompensationsleistung, wie das Erziehungsgeld vorher konzipiert war. Das ist tatsächlich so etwas wie ein Paradigmenwechsel, könnte man sagen, in der Familienpolitik. Die Familienpolitik geht nicht mehr, das war eigentlich früher so ihr Ausgangspunkt, davon aus, dass Eltern sowieso Kinder kriegen und überlegt sich dann, wie man dann die damit eingegangenen finanziellen Härten ein bisschen abmildern kann, sondern setzt sich tatsächlich zum Ziel, aktiv dafür zu sorgen, dass die Berechnung, die Eltern oder prospektive Eltern mit Karriere, Beruf und Kind anstellen, dass diese Berechnungen anders ausfallen, als sie bisher ausgefallen sind. Also der alte Standpunkt, wenn man so will, den der Adenauer mal so formuliert hat, Kinder kommen sowieso. Und wenn die Leute dann mit denen nicht zurechtkommen, muss man denen ein bisschen finanziell unter die Arme greifen. Der ist passé. Von diesem sowieso geht man eben in der Familienpolitik nach ausweislich der Geburtenrate nicht mehr aus. Und deswegen setzt man sich das schon ein wenig abenteuerliche Ziel, tatsächlich sowas wie einen Kinderwunsch herbeizumanipulieren. Zweite Maßnahme, Krippenplätze. Der Ausgangspunkt dieser Maßnahme ist übrigens der Sache nach genau der gleiche wie das Elterngeld. Der Ausgangspunkt der Idee mit der massiven Vermehrung von Krippenplätzen ist der, dass die allermeisten Familien heutzutage Doppelverdienerfamilien sind, dass also ganz selbstverständlich beide Beteiligten an einer Lebensgemeinschaft arbeiten und dass auch beide Einkommen notwendig sind, um den Lebensunterhalt zu finanzieren. Und diesen Sachverhalt macht Frau von der Leyen zum Ausgangspunkt für die Überlegung, wie man denn die Berufstätigkeit der Frau, die sie als Notwendigkeit unterstellt, und die Erhöhung der Geburtenrate am besten staatspolitisch unter einen Hut bringen kann. Die SZ gibt das Programm dieser Krippenplatzpolitik so wieder, ich zitiere: Im Mittelpunkt steht die Erwerbstätigkeit der Frauen, denn ohne sie wird das fragile Konstrukt einer modernen Familie viel zu unsicher. Was geschieht denn sonst, falls der Mann den Job verliert oder die Beziehung scheitert? Es drohen Armut und Abstieg. Verhindern lässt sich das aus Sicht vieler Betroffener nur, wenn die Frauen arbeiten, was sich überdies häufig mit ihren persönlichen Ambitionen deckt. Das ist ja prima. Zum einen brauchen Frauen eine Chance auf Erwerbstätigkeit trotz Mutterschaft, zum anderen benötigen Kinder einen besseren Start in ihre Bildungskarriere. Der Auf- und Ausbau einer hochwertigen Kinderbetreuung ermöglicht beides und kann sich als zentrales Projekt eines modernen Sozialstaats erweisen. Auch Armut lässt sich auf diese Weise effektiv bekämpfen. Denn sobald in einer Familie beide Partner arbeiten, sinken die Armutsquoten drastisch. Anni, muss man das gar nicht mehr kommentieren. Dieses fragile Konstrukt einer modernen Familie ist sofort hinfällig. Und dass dieses, falls der Mann den Job verliert oder die Beziehung scheitert, gar kein Falls ist, sondern schon im Ausdruck der Patchwork-Familie seinen Eingang in die Umgangssprache gefunden hat, ist ja der ganze Ausgangspunkt der Geschichte. Das sind die Lebensverhältnisse, unter denen sich die Politik bitteschön mehr Kinder wünscht. Und das sind die Voraussetzungen, denen die Familienpolitik sich akkommodieren muss, wenn sie diese mehr Kinder herbeihebeln will. Die Berufstätigkeit der Frau ist übrigens genau das, was von der Emanzipation der Frau übrig geblieben ist, beziehungsweise was vielleicht von Anfang an auch als gar nichts anderes gemeint war. Frauen sind erstens voll ins Berufsleben integriert, wie es hierzulande so schön heißt. Die Unternehmer behaupten sogar, sie könnten ohne sie gar nicht mehr auskommen. Und diese Notlage, von der SZ so schön bebildert, bildet den Ausgangspunkt der ganzen familienpolitischen Diskussion, nämlich so, dass die Frau von der Leyen auf keinen Fall will, dass diese Arbeitskräfte der Wirtschaft etwa entzogen werden. Sie will tatsächlich die Vereinbarkeit von Frau und Beruf, Frau als Arbeitskraft und Frau und Familie als Kinderaufzucht. Und das geht eben nur, wenn die Frauen bzw. den Familien die Gelegenheit geboten wird, die Kinder zeitweilig irgendwo abzustellen, wenn sie arbeiten gehen. Die Arbeitsunterbrechung, die eine Geburt notwendigerweise darstellt, soll möglichst kurz ausfallen. Die Vereinbarkeit gleich Doppelfunktion soll gefördert werden und dazu lässt der Staat bzw. will er einiges an Geld springen, um diese Aufgabe sicherzustellen. Die Vorrangigkeit der Arbeit ist damit gewährleistet. Die Frauen können ihre Arbeitsplätze behalten, beziehungsweise die Männer, je nachdem. Und gleichzeitig soll damit auch dem staatlichen Kinderwunsch auf die Sprünge geholfen werden. Das ist das Programm. Und an dieses Programm knüpft sich eine familienpolitische Debatte, die eigentlich sehr schön wiedergibt, was eigentlich so der Stand in der moralischen Beurteilung dessen ist, wie und was Familien in dieser Hinsicht zu leisten haben. Wie ihr wisst, hat ja den Auftakt dieser familienpolitischen Debatte ein gewisser Bischof gemacht, der die Frau von der Leyen dafür beschimpft hat, dass sie mit ihren Maßnahmen die Frauen zur Gebärmaschine degradieren würden. Und ihm ist ein heftiger Chor von Stimmen entgegengehalten worden, die gesagt haben, das wäre überhaupt gar nicht wahr. Berufstätige Frauen wären sehr gute Mütter, die könnten alle prima auf ihre Kinder aufpassen und überhaupt sei eine Krippenerziehung für Kinder viel besser, als wenn sie immer nur zu Hause rumhängen. Ich will zum Einstieg in die ganze Thematik mal zwei Zitate vorlesen, um zu kennzeichnen, worum es bei dieser Debatte überhaupt geht. Ein gewisser Paul Nolte hat in der Welt am Sonntag zu diesem Thema folgendermaßen Stellung genommen. Der Staat hat sich seit Kaisers Zeiten und spätestens nach den Nazis gründlich gewandelt. Er will den Menschen nicht mehr eine Lebensweise vorschreiben, so würde man in der heutigen Kontroverse um Erziehung und Familie wohl sagen. Er will den Menschen nicht mehr nach einem bestimmten Bild formen, sondern ihm Freiheit geben. Allerdings nicht die Scheinfreiheit der Beliebigkeit. Denn gerade dem demokratischen Staat ist an der Förderung der Chancen seiner Bürgerinnen und Bürger auch der Allerjüngsten gelegen. Er versucht, Nachteile auszugleichen und faire Plattformen für den Wettbewerb zu schaffen. Er schiebt die Menschen nicht in höherer Weisheit an ihren Platz, aber er lässt sie auch nicht gegen die Wand laufen. Und der gleiche etwas später. Die Gefahr für die Familie lauert nicht in der Krippe und in der Ganztagsschule, sondern ganz woanders. Zum Beispiel in der Attraktivität eines Lebensstils, in dem Kinder längst nicht nur ein Kostenfaktor, sondern einfach in jeder Hinsicht störend für das Verfolgen der eigenen Ziele sind. Etwa in der Unfähigkeit, sich überhaupt für Familie und Kinder entscheiden zu können. Er will den Menschen nicht mehr nach einem bestimmten Bild formen, sondern ihm Freiheit geben, allerdings nicht die Scheinfreiheit der Beliebigkeit. Der Hammer ist ja, das habe ich versucht in dem Teil zur staatlichen Förderung der Familie und zum Zweck dieser Institution auszuführen, der Hammer ist ja, dass der demokratische Staat in gewisser Weise in dieser Frage viel anspruchsvoller ist als seine Vorgänger. Der demokratische Staat gibt den Menschen tatsächlich Freiheit, er gibt ihm das Recht, er verlangt es sogar von ihm, er stellt es ihm frei, sein Privatleben nach eigenem Geschmack und eigenen Launen einzurichten und herzurichten. Er unterstreicht die Zwecksetzung, die da heißt, eigentlich geht man bloß arbeiten, um seinen eigenen privaten Neigungen zu verfolgen. Das Verhältnis von selbstbestimmter Tätigkeit in der Freizeit und Zwang in der Arbeitskraft sieht eindeutig so aus, dass natürlich das Arbeiten gehen für die Freizeit da ist und nicht umgekehrt. Das ist die Freiheit, die der bürgerliche Staat den Menschen nicht nur lässt, sondern wo er sogar sagt, so soll unsere Gesellschaft gehen, so soll der Private seinen Lebensunterhalt fristen, dass er das alles für sich selbst, für seine freien Interessen, für seine Bedürfnisse tut und sich gerade deswegen und mit Notwendigkeit und umso verlässlicher allen Zwängen und Notwendigkeiten unterordnet, die ihm die Gesetze des Geldes und der Politik setzen. Diese Umkehrung des Verhältnisses von privatem Interesse und dem, wofür das private Interesse dienstbar gemacht wird, ist nicht nur eine ideologische Zutat zur Politik, sondern ist quasi die Basis, auf der die Konkurrenz tatsächlich funktioniert. Allerdings, selbstverständlich, eben unter der Voraussetzung, dass die Zwänge, denen man sich dafür unterwerfen muss, nämlich eben denen des kapitalistischen Arbeitsmarkts und der staatlichen Rechtsordnung, unverrückbar feststehen und dass eben die Gesellschaft ist, wie Frau von der Leyen am Anfang so nett sagt, die Bedingungen dafür setzt, wie man eben mit diesem privaten Lebensprogramm zurechtkommt. Dass der hiesige Staat und seine moralischen Fürsprecher den Menschen nicht nach einem bestimmten Bild formen würde, stimmt deswegen natürlich von vorn bis hinten überhaupt nicht. Genauso formt er ihn oder lässt er ihn ja nach dem Bild formen, nämlich nach dem etwas widersprüchlichen Bild eines rechtstreuen und erfolgreichen, anständigen Staatsbürgers, fleißigen Arbeitsplatzbesitzers, eines Menschen, der aus freier Entscheidung und willentlich die Notwendigkeiten erfüllt, die ihm halt von dieser Gesellschaft aufgemacht werden. Das ist allerdings ein Bild, erstens eins, das praktisch gilt, zweitens aber auch eins eines selbstbestimmten Subjekts, nach dem Kinder in dieser Gesellschaft nicht nur geformt werden, sondern auch geformt werden sollen. Und die Förderung, und deswegen fällt ihm ja auch im nächsten Satz sofort ein, um die Scheinfreiheit der Beliebigkeit kann es natürlich nicht gehen. Also das Missverständnis, Freiheit hieße, jeder kann hier machen, was er will, lassen wir gar nicht erst einreißen, schon gar nicht bei den lieben Kleinen. Und deswegen ist es ebenso wichtig, dass von Anfang an bei der Erziehung der Kleinen alles richtig gemacht wird, damit sie sich in diese Gesellschaft und deren Notwendigkeiten und Aufträgen auch aus freien Stücken und willentlich einfügen. Und an die Adresse der Familien weiß er ja durchaus auch ein Bild, nach dem sie sich zu formen hat, von der Attraktivität eines Lebensstils, in dem Kinder störend für das Verfolgen eigener Ziele sind, hält der Mensch gar nichts. Und damit will er ja schon gesagt haben, dass einfach die Frage, kriegt man Kinder oder nicht, unter dem Gesichtspunkt zu beantworten, passt mir das in meine private Lebensplanung rein, eigentlich ein moralisch verwerflicher Standpunkt ist. Einer, wo man zwar zugeben muss, dass das heutzutage schwer ist, das zu machen, aber andererseits durchaus mal daran erinnert werden darf, dass Kinderkriegen nicht einfach eine Frage der privaten Laune ist, sondern eben auch eine Notwendigkeit und ein moralischer Auftrag, den sich in gewisser Weise Familien setzen, wenn sie sich zusammentun. Die ganze Debatte um das richtige Bild der Familie spielt sich eigentlich in diesen beiden Extremen ab. Oder sagen wir mal, zwischen diesen beiden Polen der adäquaten Familienmoral. Wie viel Berechnung, wie viel freie Entscheidung, wie viel Kalkulation muss, darf, soll einer Familie zugestanden werden, bei der Überlegung, Kinder zu kriegen oder nicht? Und wie sehr muss dann nicht der Wert Familie wieder in Erinnerung gebracht werden, damit nicht einfach bloß die private Berechnung zählt, sondern eben auch die Verantwortung, die man als Familie gegenüber der Gesellschaft hat und eingeht. In dieser Debatte nehmen der Herr Mixer auf der einen Seite und Frau von der Leyen und ihre Unterstützung auf der anderen eigentlich nur Extrempositionen ein. Mixer steht auf dem Standpunkt, wenn er sagt, da werden Frauen zu Gebärmaschinen gemacht. Das kann doch wohl nicht sein, dass der hohe Auftrag der Mutter dem kapitalistischen Arbeitsmarkt einfach untergeordnet wird. Er hat nichts dagegen, dass Frauen arbeiten, das verletzt ihre Würde überhaupt nicht. Aber ihre Würde verletzt es schwer, wenn sie verpflichtet werden, ihren höheren Auftrag des Mutterseins hinter dem Auftrag, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen, unterzuordnen. Und diesen Verdacht hat er gegenüber dem Programm von der Leyen, dass das da passiert, dass da das Moment des Mutterseins negiert wird und stattdessen die Frau nur als Arbeitskraft ausgebeutet wird. Und da hat er wiederum nichts gegen die Ausbeutung, sondern gegen die Wirkung, die dieses Arbeitsverhältnis auf die Funktion der Frau als Kindererzieherin hat und haben soll. Der gute Mann vertritt sehr fundamentalistisch das Bild der Familie als Keimzelle des Staates, das Bild des Verhältnisses von Mutter und Kind als der elementaren Beziehung, in der das Kind alles lernt, was es in dieser Gesellschaft braucht und lernen muss, in dem es die richtigen Tugenden lernt, in dem es auch die Haltung des Opfers lernt, dass die Mutter für ihn eingeht, in dem es Gemeinsinn lernt, in dem es eben all diese Tugenden lernt, die es in seinem späteren Leben noch so dringend brauchen wird. Kardinal Meissner drückt es so aus, wir müssen klar und eindeutig sagen, dass die Familie der natürliche Raum ist, in dem sich Kinder entfalten können, sodass sie in ihrem Leben wirkliche Persönlichkeiten sind. Das mag fürchterlich altmodisch klingen, ist aber, wie gesagt, bloß eine Variante des Standpunkts. Dort hat das oder findet die elementare Eingewöhnung kindlicher Gemüter in dieser Gesellschaft statt. Und die Mutter ist die Person, die das am besten kann, weil sie zu diesem Wesen ein natürliches Verhältnis hat und in ihrem liebenden Verhältnis zum Kind dem alles beibringen kann, was es für diese Gesellschaft braucht. Und Frauen, die das nicht ganz und gar sind, frönen einem verkehrten Materialismus. Da sieht das der Mixer so wie der Herr Nolte in dem zweiten Zitat. Sie denken nur ans schnöde Geld und nicht an ihre Pflicht, Mutter zu sein. Und das unterstützt die Frau von der Leyen auch noch, indem sie ihnen mit Geld und mit Krippen dabei hilft, ihren berechnenden Interessen nachzugehen, statt ihre eigentliche Aufgabe wahrzunehmen. Und das sagt er nicht bloß so, weil er sagt, weil er für ein moralisches Gebot Partei ergreifen will, sondern weil er der Auffassung ist, dass tatsächlich hier dann auch die Erziehungsleistung entsprechend stattfindet, die er von der Familie will. Von der Leyen und Co. halten dagegen mit dem Verweis auf die Realität dessen, die Familien doch heutzutage schon prima ihren Erziehungsauftrag bewältigen. Sie erwidern dem Bischof mit dem Verweis darauf, dass es doch gar nicht so sei, dass die Familie heutzutage dem Kind wirklich all das bieten könne, was es braucht, um in dieser Gesellschaft zurechtzukommen. Insofern seien Krippen eben nicht bloß Verwahranstalten, sondern echte Erziehungsveranstaltungen, die heutige Familie notwendigerweise ergänzen müssten. Zwei Zitate dazu. Beides mal von der Leyen. Eine Mutter, die frustriert zu Hause sitzt, ihr Kind fernsehen lässt und mit Süßigkeiten abfüllt, hat keine aktive Beziehung zu dem Kind. Wenn eine Mutter zufrieden ist mit ihrer Lebensperspektive, kann sie leichter eine zugewandte, liebevolle Mutter sein, insbesondere wenn auch der Vater seinen Part übernimmt. Und weiter in dem gleichen Interview sagt sie noch Folgendes: Wir wissen, dass jedes dritte Kind einen Migrationshintergrund hat. Die Weichen für ihre Bildungskarrieren werden am Anfang gestellt. Deswegen entscheidet sich hier, ob auch diese Kinder in den nächsten Jahrzehnten in der Lage sind, unser Land wettbewerbsfähig zu halten. Das soll sich wohl in der Kinderkrippe entscheiden. Das ist schon ein Hammer. Und sekundiert wird sie durch Christian Ude von der SPD. Der sagt, Migrantenfamilien könnten möglicherweise die Prämie fürs Daheimbleiben, die hatte ja die CDU ins Gespräch gebracht, in Anspruch nehmen und damit ihrem Kind Integrationschancen über frühkindliche Sprachförderung in den Krippen nehmen. Eine Mutter, die frustriert zu Hause sitzt, ihr Kind fernsehen lässt und mit Süßigkeiten abfüllt, hat keine aktive Beziehung zum Kind und deswegen kann sie das auch nicht richtig erziehen. Die gute Frau lässt sich schon sehr deutlich anmerken, was sie von den Erziehungsleistungen der modernen Familie hält. Sie sagt, dort ist doch in diesen Familien, wie sie heutzutage in weiten Teilen funktionieren, ist doch diese Sorte Heranbildung der Kinder, die wir haben wollen, gar nicht mehr gewährleistet. Dort ist doch gar nicht sichergestellt, dass den Kindern tatsächlich die Tugenden und Konkurrenztechniken beigebracht werden, die wir wollen. Und deswegen ist es nicht bloß eine Aufbewahrveranstaltung, wenn wir Eltern anbieten, ihre Kinder in Krippen unterzubringen, sondern sogar ein Bildungsauftrag, an dem sich über die Integration der Kinder in eine sittliche Gemeinschaft Kinderkrippe schon entscheidet, ob aus den Bamsen dann später auch was wird. Sie nimmt also gerade für ihr Modell Partei gegen den Vorwurf Gebärmaschine Materialismus mit dem ausdrücklichen Argument, wir wollen doch den Eltern nicht bloß eine Aufbewahranstalt anbieten, sondern wir wollen ihnen ein alternatives Erziehungsangebot machen und macht auch sofort klar, wie funktionalistisch dieses Erziehungsangebot gesehen und gemeint ist. So funktionalistisch eben, dort kann, so wie die Welt heutzutage gestrickt ist, überhaupt nur den Kindern das beigebracht werden, was sie tatsächlich fürs Funktionieren in der Konkurrenz hinterher brauchen. Wie gesagt, ob das stimmt oder nicht, ist ziemlich gleichgültig. Mir ging es im Wesentlichen darum, klarzustellen, worum und wie die beiden sich eigentlich überhaupt streiten. Einig sind sie sich ja total darin, dass der Staat die Aufgabe hat, mit seinen Familien politischen Maßnahmen dafür zu sorgen, dass in den Familien der richtige Anstand auf die Welt kommt. Der Mixer sagt, richtiger Anstand, den garantiert nur das liebende Verhältnis zwischen Mutter und Kind. Nur dort werden die Werte vermittelt, nur dort werden die Anstandsmaßstäbe und moralischen Werte vermittelt, die wir in dieser Gesellschaft haben wollen und von unseren Leuten verlangen. Von der Leyen sagt, na klar geht's darum. Na klar geht's um den richtigen Anstand, die richtigen Erfolgstechniken, das richtige Einbinden und Heranwachsen der Kinder für und in die Gemeinschaft dieser Gesellschaft. Aber das kriegen doch die Familien, seien wir mal realistisch, heutzutage so gar nicht mehr alleine hin. Dazu müssen wir ihnen doch ein Angebot machen, das müssen wir ihnen doch überhaupt ermöglichen und da müssen wir anerkennen, dass die auch ein Stück weit mit den Kinderkriegen berechnen und berechnen müssen und können die Berechnung nicht einfach zurückweisen mit der Moralkeule, dass Muttersein doch Opfer bedeutet und nicht eine Kalkulation sein darf. Wo die eine Seite darauf beharrt, dass Kinderkriegen ein ethisches Anliegen sein soll, beharrt von der Leyen drauf, dass das ethische Anliegen überhaupt nur geht, wenn man dabei ein Mindestmaß an Berechnung auch veranstalten darf. Sie plädiert also für die richtige Mischung von Berechnung und Selbstlosigkeit und behauptet, mit ihren Maßnahmen würde sie diese richtige Mischung gerade herbeihebeln können. Alles, wie gesagt, immer im Namen, selbstverständlich der Familien, alles im Namen der lieben Kleinen. Und ganz selbstverständlich ebenfalls unterstellt, dass es bei all diesen Hilfen für Familien und für die lieben Kleinen um überhaupt gar nichts anderes geht, als darum, den staatlichen Wunsch nach neuem und gutem Nachwuchs mit den privaten Berechnungen zusammenzukriegen. Die ganze Diskussion lebt davon, dass alle Beteiligten ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass es um das Funktionieren der Familie geht und dass auch von denen, die diese Familien machen, und deren privaten Lebensentwürfen auch gar nichts anderes gewollt und verlangt wird, als eben diese entsprechenden Funktionen aus ganz privater Neigung erfüllen zu können. Und damit bringen Sie die Sache dann ja auch wieder in gewisser Weise auf den Punkt, weil davon gehen eben beide auch aus, mit Kinderkrippen und Elterngeld kann man natürlich, und das kann auch die Frau von der Leyen nicht, erzwingen, dass tatsächlich mehr staatsbürgerlicher Nachwuchs auf die Welt kommt. Es ist und bleibt eben eine Frage der privaten Einstellung, ob die Leute das wollen oder nicht, ob sie diese staatlichen Hilfen, wie es dann so schön heißt, annehmen oder nicht. Und an diesem hohen Maßstab gemessen, macht euch gefälligst zu subjektiven Trägern dieses staatlichen Interesses, wird dann überprüft werden, ob die Politik Erfolg gehabt hat oder nicht. Und eben deswegen muss man eben an diesem Leitbild Familie dauernd herumdefinieren, damit jeder mitbekommt, dass Kinder eben nicht bloß ein Stück privater Lebensfreude sind, sondern ein hohes Gut der Nation und dass sich diejenigen, die sie in die Welt setzen, dessen auch bewusst sein sollen. Und deswegen ganz zum Schluss noch ein paar Bemerkungen zu dem, was die Familienpolitik sich leistet, bezogen auf diejenigen, von denen sie selber sagt, denen traut sie eigentlich diese Leistung überhaupt gar nicht zu. Das ist natürlich kein theoretischer Befund. Der ganze Ausgangspunkt dieser Abteilung Debatte, und deswegen will ich die auch nicht verschweigen, der ganze Ausgangspunkt dieser Abteilung Debatte sind ja die wöchentlich zu lesenden Zeitungsmeldungen von Kinderverwahrlosung, Quälerei von Kindern und so weiter und so fort. Kann man dann alles in der Zeitung nachlesen und regelmäßig auch das Entsetzen der Sozialbetreuer, das Entsetzen der Zeitungsautoren, das Entsetzen aller Beteiligten. Wie konnte es dazu kommen? Wie kann es sowas nur geben? Diese Frage will im Ernst von denen, die sie aufwerfen, überhaupt niemand beantworten. Diese ganze Frage lebt nämlich von dem, was ich im zweiten Teil unter dem Titel Verantwortung abgehandelt habe, nämlich von der selbstverständlichen Unterstellung, dass wenn Eltern oder andere Erwachsene solche Sachen mit Kindern anstellen, die Familie versagt hätte. Sie lebt von der Unterstellung, von der sehr brutalen Unterstellung, dass Verantwortung eine Sache ist, die man auch völlig ohne finanzielle Mittel, ohne die nötigen geistigen und moralischen Voraussetzungen einfach übernehmen kann, schlicht und einfach, weil man Kinder hat. Und die Frage, was aus Leuten wird, die diese Verantwortung übernehmen, ihr nicht gewachsen sind, und aus dem Scheitern an der Verantwortung Übergänge in die Gewalt gegen diejenigen machen, für die sie verantwortlich sind und die sie dann dafür verantwortlich machen, dass das mit der Verantwortung nicht klappt. Diese Frage will sich überhaupt niemand beantworten und deswegen wird immer so getan, als würden all diese Erscheinungen eigentlich zur Familie gar nicht dazugehören. Sie gehören aber haargenau dazu, weil sie nämlich nur der letzte Auswuchs und das letzte Abfallprodukt dieses Standpunkts ist, dass Leute bloß, weil sie in die Situation kommen, Kinder zu haben oder zu bekommen, deswegen auch dafür haftbar gemacht werden, egal wie es ihnen geht, egal ob wie sie sich fühlen oder was sie können, diese Kinder dann auch mit diesen Kindern dann irgendwie auch umzugehen. Und es ist deswegen auch sehr konsequent, dass die einzige Konsequenz, die der Staat aus solchen Vorfällen zieht, überhaupt nicht die ist, nicht einmal die, muss man schon mal sagen, wenigstens an der finanziellen Situation der Leute was zu ändern, die in diese Situation kommen, sondern die Konsequenz ist, wie gesagt, Kontrolle. Die Schlussfolgerung, die Sozialpolitik aus Kindesverwahrlosung ziehen, ist, man muss öfter mal hinfahren und mal nach dem Rechten gucken und schauen, wie es dazugeht. Man muss die Eltern dazu verpflichten, mit ihren Kindern regelmäßig zur Reinuntersuchung zu kommen, damit man rechtzeitig merkt, wenn sie krank werden und nicht erst, wenn sie schon halb tot sind. Man muss frühzeitig oder vielleicht früher dann durchaus mal auch mal Kinder den Eltern wegnehmen und in die wunderschöne Alternative eines staatlich geführten Heims stopfen. Und man muss vor allen Dingen dann, wenn solche Kinder, was jetzt ja schon absehbar ist, älter geworden sind und sich als sie eben der unbrauchbare Nachwuchs herausgestellt haben, von dem man schon, wenn sie drei sind, weiß, dass er das wird, dann muss man eben sich entsprechende Zuchtveranstaltungen überlegen, mit denen man fertig wird. Das ist das staatliche Programm für die eingeplante und für den eingeplanten Bodensatz familienpolitischer Verantwortung für Nachwuchs, wo diejenigen, die ihn kriegen und die Verantwortung übernehmen, an ihm scheitern. Und das kalkuliert die Familienpolitik lässig ein, wenn sie ihre ganzen anderen Maßnahmen diskutiert und finanziert. Gut, ich bin jetzt am Ende und wie immer ist Zeit zur Diskussion. Ergänzungen sind durchaus auch willkommen. Ich habe ja manche Punkte etwas kurz abgehandelt. Also wenn irgendjemand meint, dass irgendwelche Argumente noch fehlen oder ausgeführt werden sollen, soll ich halt sagen.
Welche? Das Elterngeld? Das
neue Elterngeld in Anspruch. Und es war ganz, ganz offensichtlich, dass wir es deswegen nicht in Anspruch nehmen, weil 67% von deren Einkommen, auf das man in dieser Geschichte einen Anspruch hätte, nicht zum Leben reicht.
Ja, ja. Entweder das, dass 67% nicht zum Leben reicht, oder selbst wenn es zum Leben reichen würde, das überhaupt nicht so ist, dass man einfach zu seinem Arbeitgeber und seinem Chef hingehen kann und sagen, hallo, ich mache jetzt mal ein Jahr Kinderurlaub und kassiere 67%. Also das kommt ja noch erschwerend hinzu, dass diese ganze Maßnahme ja erstens das unterstellt, was du sagst, dass 67%, dass das Fehlen von einem Drittel eines Einkommens einfach so locker weggesteckt werden kann.
Das kann nur gedacht sein für Leute, die dieses Angebot ist.
Ja.
Das ist für dieses ganze Volk, was in Bremerhaven umgehen kann.
Ja, völlig richtig. Eins muss ich euch noch vorlesen, das fand ich nämlich ganz, ganz nett. Es gibt ja noch eine andere Abteilung, Familienpolitik, und das ist so eine Reklameveranstaltung, die die Politik bei den Unternehmern macht, dass die mal dafür ein bisschen elternfreundlicher sein soll. Und in diesem Zusammenhang gibt es eine gemeinnützige Hertie-Stiftung, die eine Initiative Beruf und Familie ins Leben gerufen hat und die Betriebe dafür zertifiziert, wenn sie familienfreundlich sind. Und dazu lese ich einfach mal was vor aus dem Artikel, der über dieses Programm geht. Dass sich der pflegliche Umgang mit Eltern für den Arbeitgeber auszahlt, bestätigte eine Umfrage bei 113 Firmen, die bereits ein Zertifikat haben. Danach sanken bei den Unternehmen mit familienbewusster Personalpolitik die Fehlzeiten um ein Drittel. Beim Image gab es einen Zugewinn und es vereinfachte sich die Rekrutierung von Fach- und Führungskräften. Beim Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat sich der Aufwand, der mit flexibleren Arbeitszeiten, veränderter Teamarbeit, Krippen, Plätzen und Kindernotbetreuung verbunden ist, auch gelohnt. Laut Vorsitzenden Herbert May bedeutet für das Unternehmen jeder Prozentpunkt weniger an Ausfallzeit eine Ersparnis von 6 Millionen Euro jährlich. ich fand den Artikel deswegen schön, weil der so schön die Maßstäbe klarstellt, unter denen überhaupt der Gesichtspunkt bei Unternehmen auf das Tapet kommt, wie es sich vielleicht lohnt, in Anführungsstrichen familienfreundlich zu sein. Weil wenn man sagt, die Fehlzeiten sinken, dann sagt man, ist das eine ganz einfache Rechnung. Dann sagt man ja, wenn du das Argument nicht mehr hast, dass du auf dein Kind aufpassen musst, wenn es krank ist, dann kannst du ja auch arbeiten. Also ersetzt man eine Leistung durch die andere und freut sich dann unterm Strich darüber, dass vielleicht tatsächlich dem Betrieb ein paar Groschen gespart werden, wenn das Geld mehr für die eine als für die andere Sache ausgibt. Also das ist so der Standpunkt der Familienfreundlichkeit, der nochmal unterstreicht, wie das auch mit diesen Krippen, dieser ganzen Krippenplatz-Diskussion deutlich wird, den unbedingten Gesichtspunkt, alles, was wir für die Familienförderung tun wollen und können, darf selbstverständlich nicht die Kalkulation des Kapitals mit der Frau als Arbeitskraftreserve in irgendeiner Weise tangieren oder untergraben. Das ist der feste Ausgangspunkt und die beiden Rechnungen sollen halt zusammengehen.
Ich würde immer sagen, nicht nur mit der Frau als Arbeitskraft, nicht nur die Rechnung, sondern damit, dass es klare Sache ist, dass ein Arbeitsplatz nicht mehr eine Familie hat.
Ja, das habe ich ja unterstellt. Also das ist ja klar. Ne? Das war ja der Ausgangspunkt. Aber das Schöne, sage ich jetzt mal, fürs Kapital bei der hergestellten, durchgesetzten Doppelverdiener-Ehe ist ja, dass im Prinzip alle Frauen gleichermaßen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen wie die Männer und insofern die industrielle Reservearmee entsprechend um dieses Quantum erweitert ist, was ja auch noch den anderen netten Nebeneffekt hat, den ich auf dem Gegenstandpunktartikel entnommen habe, dass ja nach wie vor das Argument zählt, dass die Frauen für ihre Arbeit weniger kriegen als die Männer. Dass das Argument, sie haben mehr Ausfallzeiten und könnten Kinder kriegen, auch heute noch ein Argument gegen den Lohn ist. Nicht bei allen Tätigkeiten, aber im Durchschnitt stand da jedenfalls die Zahl, sind die Frauenlöhne um 25% niedriger als die Männerlöhne.
Die Sache mit dem ein Arbeitsplatz ernährt keine Familie mehr. Das liegt nicht nur an der Lohnhöhe,
sondern
das liegt daran, dass Arbeitsplätze vom Kapital heutzutage so kalkuliert sind, dass die sowieso kein Verhältnis zu einer geregelten Reproduktion der Leute haben. Damit rechnet jedes Pärchen, dass der alte morgen entlassen sein kann, dass man selber sowieso bloß einen zeitlich befristeten Vertrag hat, dass dann vielleicht der nächste zeitlich befristete Vertrag kommt. Und dieses Zeugs, das alles gehört dazu, dass die davon ausgehen, dass man sich zu zweit bestenfalls dadurch durchs Leben schaukelt, dass beide verdienen gehen, wenn sie denn dazu gerade eine Gelegenheit haben.
Dann ist das doch auch nochmal zu diesem Zitat von der Lani, die gesagt hat, das Ideal der Erziehung wäre ja auch nicht die Mutter, die frustriert zu Hause rumhängt und Süßigkeiten reinreicht, ab und zu das Programm wechselt. Das ist doch Dann sagt sie, aus diesem Verhältnis, diesem wenig fürsorglichen Verhältnis, kommen dann die Erziehungsleistungen, die wir wollen. Darüber bist du ja erzählt. Die andere Seite davon ist doch auch die, dass diese Erfindung der frustrierten Frau eine völlige Erfindung ist, weil das Gegenbild davon, dass sie dabei unterstellt, ist, dass doch aktiv an jedem Tag stehen auf. Und wenn sie das nicht kriegt, ist sie frustriert. Das ist wenn diese Erziehungsleistung nicht zustande kommt, dann liegt das doch daran, dass dann, wenn die Frau keine Arbeit hat, die das schon mal überhaupt nicht geht mit der Ernährung der Familie, dann die Verhältnisse entstehen, wo Verwahrlosung ist. Nicht aus dem trübsinnigen, ich bin ja gar nicht im Coffeeshop oder
so. Das ist, die nimmt Armut von vornherein, so wie wir sie hier mal bei der Unterschieddebatte abgehandelt haben. Armut gar nicht dem materiellen Inhalt nach, dass bei dem das Geld nicht stimmt, sondern die Wirkung auf die moralische Verfasstheit der Leute ist das da kritisierte Phänomen. Die sagt, die lassen sich gehen. Für die ist Armut, dann lassen sich die Weiber gehen. Hauen sich selber ein Gummibärchen rein und den Bank rauchen. Das ist für die Armut. Und insofern ist die ganze Kritik an der Armut die, das ist nicht die moralische Haltung, die ein Muttertier an den Nachwuchs rüber zu impfen hat, um mich jetzt mal wieder so in der Mixerwelt zu bewegen. Die denkt umgekehrt. Die Leute, die arbeiten gehen, die, jetzt sagt sie, denkt sie auch da nicht ans Materielle, sondern sie übersetzt es sofort auch in eine sittliche Haltung. Das sind diese erfolgsorientierten Karrieremäuse und das bringen sie zugunsten der Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Standpunkts auch schon dem Dreijährigen bei. Na, das wird glücklich. Alle materiellen Fragen übersetzt in eine erwartete moralische Haltung, um den Erziehungsauftrag des Nachwuchs sicherzustellen.
Das ist übrigens die Tour, in der man die Interessen der Familienpolitik immer übersetzt in eigentliche oder wirkliche Bedürfnisse der Betroffenen, indem man quasi die sich immer als welche zurecht definiert, die eigentlich überhaupt gar nichts anderes im Sinn hätten, als den moralischen Geboten zu folgen und die aber immer durch die Lage, in die sie versetzt sind, aber jetzt nicht die materielle, sondern die moralisch-psychologische Lage dazu nicht in der Lage sind. Wenn ich sage, der Grund dafür, dass aus den Kindern nichts wird, ist, dass die Frauen frustriert sind, von eben den Bus Süßigkeiten in den Mund stecken, statt sich erstmal im Copyshop selbst zu verwirklichen, wo sie dann hinterher hingehen und den Kindern dann das Planetensystem erklären. So ungefähr soll man sich das ja dann wohl vorstellen. Ja, das ist so absurd. Das ist objektiv so absurd. Ne? Die gehen ja davon aus, dass die Leute von der Welt keine Ahnung haben, dass sie selbst nie was gelernt haben, deswegen ihren Kindern auch nichts Vernünftiges beibringen können. Daran ändert sich doch nichts, wenn die Frau dann auch nur 8 Stunden am Tag oder 7 Stunden am Tag arbeiten geht. Aber diese Vorstellung, das geht ja schon mit dem ersten Zitat los, mit dem glücklichen Leben. Diese Vorstellung, es geht eben eigentlich immerzu um deren Selbstverwirklichung. Und da leisten wir mit unseren materiellen Hilfen einen Beitrag dazu. Das ist die ganze ideologische Verdolmetschung dieses Funktionalismus, den sie tatsächlich drauf haben. Wie kriegen wir die dazu, in deren Rechnungen was reinzustopfen, was wir von denen wollen? Nämlich man alles, was die wollen, umdeuten in eigentlich wollen sie doch überhaupt nichts anderes als gute, funktionierende Familien sein und wir helfen ihnen dabei. Gruselig. Ja, gibt's noch was?
Ich bin auf den Glauben, dass die Maßnahmen, die Sie jetzt beschrieben haben, auch ihren Zweck erfüllen. Denn man liest ja immer, dass es quasi gar nicht ausreichend ist. Und vor allem frage ich mich, wenn das so wäre, wie Sie sagen, dass da über Kinderplätze aus dem Boden fließen. Aber genau das passiert ja nicht. Also es scheint ja irgendwie quasi ein Problem zu geben, das umzusetzen, was Sie da eigentlich wollen.
Das finde die Frage deswegen ein bisschen schwierig, weil wenn ich den Zweck nicht billige, für den eine Maßnahme ersonnen ist, ich nicht so recht weiß, warum ich mir Gedanken machen soll darüber, ob sie klappt. Ich wollte eigentlich, das habe ich mit Manipulationsideal sagen wollen, ich wollte eigentlich kennzeichnen, wollte eigentlich das instrumentelle Verhältnis kennzeichnen, dass die staatliche Politik zur Privatsphäre einnimmt. Das instrumentelle Verhältnis, das darin besteht, ich habe es in einer Abteilung mal kurz versucht darzustellen, einerseits die Leute in die Welt hinaus zu hetzen und denen zu sagen, so, es geht um euch, es geht um eure Freiheit, es geht um euer Fortkommen. Ihr müsst euch nur an die herrschenden Bedingungen und die herrschenden gegebenen Notwendigkeiten des Geldverdienens und der Rechtstreue anpassen, dann klappt es schon. Und sie darüber gerade, dass sie überhaupt nichts anderes im Sinn haben, als die Verwirklichung ihrer privaten Lebensinteressen, genau all die Dienste zu erfüllen, die der Staat von ihnen will. So, das ist der prinzipielle Standpunkt, den der Staat sowieso immer zur Privatsphäre stellt. Die ist dafür da, um die Reproduktion, und zwar die selbstorganisierte, freiwillig auf sich genommene, im privaten Interesse organisierte Reproduktion der Leute für die Dienste hinzukriegen, die sie für Staat und Kapital erbringen sollen. Jetzt hat die Familie in dieser Abteilung eine kleine Besonderheit, dass es bei allen anderen Leistungen, die der Staat vom Menschen will, tatsächlich das Geld ziemlich viel bewirkt, so ziemlich alles. Und Kinder kriegen wirkliches Geld eigentlich erstmal gar nicht so. Weil die Leute kriegen nicht wegen Geld Kinder. Die kriegen übrigens auch nicht notwendigerweise wegen Nichtgeld keine Kinder. Das ist eben, es gibt erstmal zwischen dem Standpunkt oder dem Gewährenlassen oder was auch immer von Leuten, die Kinder haben wollen oder eben welche kriegen, und der Geldfrage gibt es selbstverständlich einen Zusammenhang, den habe ich ja versucht zu erläutern, in dem, wie wirkt sich das auf eine normale Arbeitnehmerkarriere in dieser Gesellschaft aus? Aber im Grunde muss man sagen, ist die Ausgangsfrage der ganzen Familienpolitik. Um Gottes Willen, warum setzen die Leute denn keine Kinder in die Welt? Das ganze Tisch entsparen, könnte man ganz einfach beantworten, das fragt sie doch. Das ist, wieso, ich wollte ja gerade erklären, wieso sich der Staat für diese, wo man erstmal denken würde, höchst private und sonst auch niemanden etwas angehende Sache eigentlich überhaupt interessiert. Warum nicht einfach sagen, dann sollen sie halt machen, was sie lustig sind. Ob sie Golf spielen oder nicht oder surfen oder nicht, da interessiert er sich ja auch nicht für. Aber hier stellt er sich überhaupt nicht auf den Standpunkt, dass ihn das überhaupt nicht interessiert, ganz im Gegenteil. Das habe ich ja in meinem zweiten Teil ausgeführt, da ist von vornherein diese private Tätigkeit als staatliche Dienstleistung definiert und von vorn bis hinten so organisiert. Mit dem kleinen Haken, dass ihr die Wahrnehmung dieser Dienstleistung an der privaten Willkür der Individuen hängt. So ein Pech aber auch. Deswegen finde ich die Frage, ob das klappt oder nicht, die finde ich irgendwie, steht irgendwie völlig quer zu meiner Beweisabsicht. Erstens ist mir das völlig Schnuppe. Und zweitens, warum soll ich denn der Frau von der Leyen mehr deutsche Staatsbürger wünschen? Hat eh schon zu viel. Es ist schon, der Mixer trifft ja was, ne? Wenn der sagt, wo bleibt die Opferhaltung, wo bleibt die Opferhaltung? Das Interessante an dem Standpunkt der Familienpolitik ist ja, dass sie von den prospektiven Eltern beides will. Eine realitätstüchtige Kalkulation und ein gehöriger Schuss Selbstlosigkeit. Und das bitte schon in der optimalen Kombination. Wenn über die Unterschichten sagen sie, die kalkulieren überhaupt nicht. Die haben kein Geld, die haben keine Bildung, die haben nichts und setzen einfach Kinder in die Welt. Wo bleibt denn da die Berechnung? So, deshalb muss man eigentlich sagen, ja, Berechnungsloser gibt es doch gar nicht. Warum ist er denn da jetzt nicht zufrieden? Die denken nur wirklich nicht an die an die Bedingungen, sondern sagen, naja, manche 15-Jährigen sagen, habe ich wenigstens was Eigenes oder irgend so. Das gibt es ja, das wisst ihr ja alle, das gibt es ja, diesen ganzen Unsinn gibt es ja alles. Furchtbar. So, da sagen sie, das ist aber verantwortungslos. Aber genau diese Sorte Berechnungslosigkeit, die wollen sie ja nicht bei den anderen nicht, sondern die wollen sie in der richtigen Kombination mit den realitätstüchtigen Berechnungen eines anständig organisierten Staatsbürger und Bürgerlebens. Dass Kinder Opfer bringen, ja, Opfer kosten, ja, selbstverständlich, aber Opfer muss man sich leisten können. So absurd ist im Grunde der Gedanke. Also theoretisch absurd, praktisch natürlich überhaupt nicht. Bitte?
Das haben Sie dann ausgerechnet, 67%, ne? Das ist denn das Verhältnis von Berechnung und Opfer.
Also deswegen ist der Titel von dem Gegenstandpunkt, Artikel Der Staat kauft sich Kinder, der ist ja auch ironisch gemeint. Ne? Das hätte er vielleicht gern. Funktioniert das? Nein, natürlich nicht. Oder doch? Und am Schluss weiß kein Schwein, ob die Kinder, die dann mehr in die Welt kommen, wirklich wegen dem Elterngeld auf die Welt gekommen sind. Das ist also die Frage, die ist irgendwie.
Selbst wenn, ich will da gar nicht drauf einsteigen, ob das funktioniert oder nicht, aber ich könnte mir vorstellen.
Du willst nicht darauf einsteigen.
Dass genau der Standpunkt wegen des Elterngeldes machen die das, würde den Staat auch niemals richtig ernsthaft in den Kram passen. Dass Leute mal ernsthaft nachfragen und kalkulieren, ob des Geldes wegen das denn funktioniert.
Ja, du hast vollkommen recht. Das ist völlig richtig. Ja, ja. Deswegen sage ich ja, der will die ideale Kombination von Selbstlosigkeit und Berechnung. Das ist halt ein moralisches Programm, kein materialistisches.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du hast am Anfang gesagt, wenn es die Entscheidung der Paare ist und der Staat sie beeinflussen will, dann muss er auch was bieten.
Ja.
Und wenn das gesagt ist, darum geht es gar nicht. Es soll gar keine materialistische oder materielle Kalkulation sein, sondern ein Moralprogramm.
Ich habe ja nicht ohne Not gesagt, und deswegen reicht das materialistische Programm nicht, sondern es gehört notwendigerweise dazu, die moralische Bearbeitung der Leute, damit sie das Programm auch richtig verstehen und richtig nehmen. Das ist doch nicht einfach eine finanzielle Kalkulation. Das sagt ja die von der Leyen selber.
Sie sagt ja dazu, die Lebensentwürfe müssen es wieder als Glück verstehen, Kinder zu haben.
Ja. Ich habe gesagt, was der Staat an dieser Stelle anerkennt, was er in Rechnung stellt, ist, dass in dem Programm der Organisation des Lebens und des Privatlebens Kinder ein Interesse und ein Punkt sind, der an anderen Notwendigkeiten und Interessen sich relativiert und im Zweifelsfall auch scheitert. Deswegen stimmt aber die Umkehrung nicht, dass wenn man dann den Leuten Geld gibt, dann machen sie es. Stehst du? Die Umkehrung hätten sie vielleicht gerne. Aber was sie eigentlich beeinflussen wollen, ist die private Berechnung mit Lebenszielen. Ja.
Das was?
Sittlichkeit genau.
Ja.
Sittlichkeit ist auch so was, oder die gewünschte Sittlichkeit, die Sie anstreben,
Verbindlichkeit ist auch so eine verpflichtende Normalität in der Gesellschaft. Also verpflichtende Normalität im Sinne von, wenn die Leute darauf ihre Lebensentwürfe machen, dann soll es sozusagen wie eine quasi verpflichtende Normalität dazugehören, dass sie auch einfach hinter sich bringt.
Ja,
und das unterstützt dann der Staat oder hebt er ein Stück weit herbei. Aber Voraussetzung ist schon, dass sie das selber als sozusagen ihre Sittlichkeit, ihre Normalität in der Gesellschaft, das dazugehört in ihrem Leben.
Ja. Und jetzt ist das staatliche Problem aber gerade, dass es das eben nicht mehr ist. Ja, eben, so,
das
Punkt.
Ja. Denkt einfach daran, gar nicht. Ja.
Also man kann sich das an dem Gegenbild von dieser Gummibärchenmutter klar machen, worauf so eine Familienpolitik, wie sie die von der Leyen betreibt, aus ist. Das Gegenstück davon ist nicht die wirklich korrekt berechnende Frau, sondern eine, die zu der Berechnung selber ein moralisch-idealistisches Verhältnis hat. Das ist das Idealbild von Mutter, das dieser Ursula von der Leyen an sich selber vorschwebt. Die Vorstellung ist die, man muss denen eine Berechnungsgrundlage verbessern für die bürgerliche Lebenslüge, dass man um der Selbstverwirklichung willen arbeiten geht. Wer die Lebenslüge drauf hat, der gibt sie auch weiter, so denkt diese Frau. Und das möchte sie fördern. Das sind nämlich erfolgreiche Eltern. Also, Ernst Albrecht züchtet eine Ursula von der Leyen. Nachmachen! Das ist der Irrsinn, den die erhebeln will. Das sind dann gute Kinder, weil sie eben diese elementare bürgerliche Lebenslüge gelernt haben.
Es ist doch auch umgekehrt gar nicht so, dass das Geld, was es gibt, all die Berechnungen, die dazu führen, keine Kinder zu kriegen, von der Gestalt wäre, dass die deshalb außer Kraft gesetzt wäre. Man ist doch nicht aus dem Entlassen aus, sich um einen Job kümmern, mit ihm zurechtzukommen, in die Wohnung und so weiter, wegen dieser Summe.
Überhaupt nicht.
Das ist ja auch, also insofern ist das, wenn man sagt, wenn das Geld ist doch der Grund, warum sie es nicht machen, dann hilft doch Geld. Das entscheidet sich dann eben auch an der Summe. Man wird ja nicht für den Rest ihres Lebens freigesetzt und mit allen Mitteln ausgestattet, ihren Kindern ein schönes Leben zu machen.
Ja, deswegen ist ja der Gedanke wirklich auch immer der, dieser etwas windelweiche des Anreizes. Sich quasi mit Geld einschleichen, also wie Jonas hat schon gesagt, sich mit Geld einnisten in die Berechnung. Und der ganze Ausgangspunkt deswegen habe ich das Zitat auch am Anfang vorgelesen, der ganze Ausgangspunkt von der Leyen ist ja quasi die Unterstellung, eigentlich gäbe es einen Kinderwunsch und die Leute würden nur durch die Umstände an dessen Verwirklichung gehindert. Das stimmt ja der ganze Ausgangspunkt gar nicht. Das ist ja, also das, aber das ist ja sowieso der ganze Ausgangspunkt, dass sie eigentlich das Ganze von dem Standpunkt aus diskutieren, im Grunde von dem gleichen Standpunkt aus, den der Mixer auch hat. Eigentlich gehören doch Kinder zu einem normalen Paar irgendwie dazu. Warum? Und nur aus diesen Gedanken kommt überhaupt die Frage, und warum haben sie denn keine? Das fragst du ja sonst auch nicht dauernd, warum Leute irgendwas nicht machen. Ich habe keine Lust gehabt, das war nicht Ende der Diskussion. Also die ganze Frage entstammt ja schon dem Moralismus. Eigentlich wäre es doch quasi die hegelische Verwirklichung der Zweisamkeit, die urwüchsig aus dem Bedürfnis nach Zusammensein erwächst. Vielleicht ist es ja gar nicht mehr so.
Woher wissen Sie, dass diese Ausgangspunkte stimmen?
Bitte, ich weiß es nicht. Ich habe nur gesagt, die unterstellt den Ausgangspunkt. Ich will mich aber in diese Frage auch gar nicht einmischen.
Und allein geht nämlich auch von einem staatlich hergestellten Zustand an der Frau aus, den sie gar nicht abschaffen will. Das, nämlich, das ist vorher mit den Löhnen angedeutet worden, die 25% darunter sind. Dass die Doppelbelastung der Frau im Kapitalismus, also Kinder kriegen und arbeiten, dazu führt, dass sie das eine macht, damit das andere geht, das aber wiederum eine Verhinderung ist, dass man eigentlich Kinder kriegen kann. Und dieser Zustand soll ja gar nicht so kompensiert werden, dass die eine Seite aufgehoben wird, sondern das ist mit dem Widerspruch sollen die Frauen so umgehen, dass sie das genau hinkriegen, was von ihnen in dieser doppelten Hinsicht gefordert ist. Und das ist die moralische Leistung, die sie dann bringen müssen. Man kann auch sagen, das schlechte Gewissen, entweder zur einen Seite, ich arbeite, damit es den Kindern besser geht, aber dann verwahrlosen sie, oder auf der anderen Seite, ich kann es mir nicht leisten, Kinder zu kriegen, weil ich kann für sie ja gar nicht sorgen. Aus diesem Widerspruch, sich so ein Gewissen zu machen, dafür einen Ansporn zu geben, dafür ist das Kindergeld da.
Aber auf Ihre Frage kann man eine Antwort schon mal geben, ja? So wie die sich den Kinderswunsch denkt, gibt es ihn wirklich nicht. Das ist nämlich ein Wunsch, der hat wenig mit Freiheit zu tun, wie die Frau denkt. Der Mixer gleich. Der denkt mehr so, das ist so. Das ist mehr so ein Wunsch, bei dem man mit muss. Und dass das nicht stimmt, dafür gibt es einen ganz einfachen Beweis. Die Pille.
Ja, das wollte ich eben
auch sagen. Ist so billig, das Argument. Immerhin hat es irgendwann so mal in der Nachkriegszeit diese kleine chemische Erfindung gegeben, die es den Leuten freistellt, das Vergnügen von der Folge zu trennen. Und davon wird so viel Gebrauch gemacht, dass darüber Pharmakonzerne reich geworden sind. Irgendeine Grundlage in der Berechnung, im freien Willen von Mann und Frau, wird es schon haben. So. Also ist der Kindeswunsch immerhin einer, der steht unter der freien Wahl der Leute. Was die aber möchten ist, sie möchten ihn manipulieren. Und der Grund ist heute Abend gesagt worden, weil die ein ganz anderes Verhältnis zu den Kindern haben, als so zwei Knalltüten, die sagen, oh Mann, du so ein kleines.
Das ist eben wirklich, muss man schon sagen, die einzige Sphäre, wo ein elementarer Bedarf der politischen Gewalt von der privaten Willkür seiner Bürger abhängt und das aufgrund der Errungenschaften der modernen Pharmazie. So, das ist der wirkliche Zusammenhang. Das ist eben tatsächlich heute eine freie Entscheidung. Es gibt ja auch, deswegen habe ich das mit dem Paragraph 218 am Anfang auch gesagt. Irland ist ja das schönste Beispiel dafür. Es gibt ja genug Staaten, die bis noch vor gar nicht so lange gesagt haben, nichts mit freier Entscheidung. Ne? Also von wegen. Interessanterweise ist ja, das ist ja nochmal Nebenstaats in dieser ganzen Abteilung. Ne? Da kollidieren dann wieder Interessen und Werte, dass man denkt, die Welt steht auf dem Kopf. In Ländern wie Irland noch vor kurzem und auch noch so gar nicht so ganz lange hier bei uns, das habe ich selbst noch miterlebt, war Abtreibung ein Verbrechen. So. In Staaten, wo sie die Menschen nicht haben wollen, die da alle immer da mal nachwachsen, empfehlen sie Geburtenkontrollprogramme, die richtig von Staats wegen organisiert werden, damit die Frauen mit dem Kinderwerfen aufhören, mit dem Argument, dass das sind alles unnütze Fresser, die sterben hinterher sowieso bloß. Da ist nichts, auch schon wieder nichts mit freier Entscheidung. Das ist überhaupt, also man muss ja fast sagen, das ist ja inzwischen schon, man muss richtig sagen, es ist fast eine Gnade, dass der Staat dann irgendwann mal durch die Entwicklung der Chemie und durch die Entwicklung der Sitten zu der Einsicht gekommen ist. Das ist übrigens ein interessanter Punkt, bezogen auf die Entwicklung des staatlichen Rechts in dieser ganzen Abteilung. Zu dem Punkt gekommen ist, dass er gesagt hat, na gut, wenn das denn nun einmal so ist, dass die Frauen und beziehungsweise die Paare das selbst entscheiden wollen und sie das auch können, dann ist es dysfunktional, es ihm dauernd zu verbieten. Dann rechnen sie die Zahl der illegalen Abtreibungen und die Zahl der dabei zu Tode und zu Schaden gekommenen Frauen gegen die Vorteile, die sie davon haben, wenn sie die Pille legalisieren. Und dann haben sie dann irgendwann schweren Herzens legalisiert. Übrigens absurderweise muss man auch mal sagen, am Anfang nur für verheiratete Frauen. Hat man sich dann damals schon endgültig an den Kopf gefasst. Die sie gebraucht hätten, haben sie immer nicht gekriegt. Also da ist nichts mit Freiheit, ne?